Hallo, ich bin Harry. Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willi und mir. Heute bei uns in der Suite 102 im Hotel Orania zu Gast der One and Only Heiner Lumberg. Heiner ist Weinhändler. Vor allem aber liebt er Wein und hat Bock auf Menschen. Worauf er keinen Bock hat, ist das lustlose Deutschland und Wassersäcke aus Holland. Ich hatte meine erste große Challenge, weil es heute nur Rotwein gibt. Wie ich damit klarkomme, hört ihr gleich. Was ihr übrigens auch hören solltet, ist die neue Podcast-Serie Foodie und Broody mit Britt und Curly. Wenn ihr euch für Essen interessiert, so wie Willi, Heiner Lobenberg und ich, dann müsst ihr Foodie und Broody hören. Ab sofort jeden Dienstag und Terroir und Adiletten jeden Donnerstag. Folgt uns auf Instagram und ab geht's, Alter!
Hallo Harry, ich bin heute richtig...
Durstig?
Nee, ich bin heute aufgeregt tatsächlich. Wir haben heute einen Gast, den ich schon lang kenne, aber irgendwie nicht gut und der ganz Deutschland überrollt hat mit seinem Weinladen. Ich glaube, wenn du irgendeinen Wein eingibst in deine Google-Suchmaschine, kommt immer Lobenberg ganz oben. Das ist einfach der Chef des Feinweinhandels mehr oder weniger oder Premiumhandels und ja, ich weiß nicht so richtig, was ich heute mit dem reden soll noch. Bin noch quasi in der Vorbereitung.
Also du hast massig Respekt vor dem Mann.
Ja, ich habe vor dem massig Respekt. Es gibt, glaube ich, keinen, der mehr gesoffen hat in Deutschland wie Heiner. Und ich bin am Weg dorthin, glaube ich, aber der hat mir einiges voraus noch.
Du bist ja noch jung.
Ja, schon. Aber ja, ich kenne den von seinem Sohn, der jetzt mehr oder weniger übernommen hat. Der ist da jetzt Geschäftsführer und der war früher in Berlin so Unternehmensberater und war oft bei mir zum Trinken. Mhm. Aber nur so Schnaps mit so komischen anderen Studentenfreunden. War oft ein bisschen weird, aber eigentlich lustig. Ich mag den Lukas sehr gern. Und ja, jetzt ist der Heiner da. Und jetzt weiß ich nicht, was man mit dem reden. Vor allem weiß ich nicht, was er für Weine dabei hat. Ich hoffe, er hat einen alten Bordeaux mit. Er trinkt nämlich gern alte Bordeaux.
Das ist Rotwein?
Ja.
Ich mag keinen Rotwein.
Ja, ich weiß. Wir haben halt nur eine Rotweine. Ich habe auch einen Rotwein dabei.
Ach, hau ab.
Klar.
Warum?
Weil es geil ist. Und weil mit, du musst ein bisschen offener werden einfach. Verstehst?
Offener wie die Flasche?
Wir haben einen Wein-Podcast. Da musst du auch wenn es mal nicht schmeckt, musst du irgendwie lernen, den Wein so zu beschreiben oder wenigstens dich drauf einzulassen.
Ich mach's ja. Ich bin offen.
Ja, cool.
Dann gieß mal ein.
Geht die Post her. Wir können gleich mal trinken. Prosti.
Ta-ta-ta.
Yeah.
Okay, also 4 Kilos aus Mallorca, das machst du alles, ne? Das ist das jetzt,
4 Kilos.
Genau. Und das ist ein Winzer im Nordosten Mallorcas, ein bisschen in Bergen, wenn man von Bergen sprechen kann. Calle heißt die Rebsorte. Mhm. Die Spanier machen ja Doppel-L zu J. Und das sind aber eigentlich sind das die Verwandtschaft, das ist nicht typisch Spanien, ist eigentlich so wie Barcelona, das ist alles im Grunde eine Region. Sie fühlen sich ja nicht als Spanier, sondern Mallorca, Barcelona, die ganze Ecke kämpfen ja nun immer wieder für ihre Unabhängigkeit und
warum hast du den Wein mitgenommen?
Ich habe Wein mitgenommen, weil ich im Laufe meines Lebens immer mehr zu feinen Weinen tendiere. Dann habe ich ihn extra mitgenommen, weil ich dachte, ich gelte als der Bordeaux-Händler in Deutschland, weil ich damit angefangen habe. Und ich wollte deswegen gerade kein Bordeaux mitbringen, weil das hätte auf der Hand gelegen.
Und ich habe mich gefreut auf einen richtig guten, reifen Bordeaux.
Ja, aber da habe ich gedacht, das ist doch klar, damit bediene ich ja alle Erwartungen zu 100%. Ja. Dann hätte ich ein Bordeaux mitbringen müssen und einen geilen Riesling, dann hätte Harris auch was Tolles gehabt, aber das wollte ich gerade nicht machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich bringe was mit, was ich persönlich sehr gern trinke. Beide Weine, Weingüter trinke ich extrem gerne. Und es sind eben mein Stil der letzten 10, 15 Jahre, der sich sehr gewandelt hat, seit ich aufgehört habe zu rauchen, um das nochmal en passant zu sagen. Ich habe mit 50 aufgehört zu rauchen. Dann hat sich bei mir nochmal ein Stilwechsel, also ein Vorliebenwechsel eingestellt.
Geschmacksknospen waren zwei.
genau, das war's. Es hat ein paar Jahre gedauert. Ja. Und seitdem trinke ich immer feiner. Seitdem trinke ich übrigens auch kein Kohlensäurewasser mehr. Bis zum Ende meines Rauchens war Kohlensäure völlig okay. Aber seitdem stürzt mich einfach.
Aber bevorzugt du das, die Kohlensäure denn mit Zigaretten oder egal?
Nein, tanninreiche Rotweine und Kohlensäure dringt besser durch. Mhm. Und wenn du aber hinterher befreit bist von dem ständigen Rauch, dann findest du es eher nervig. Du willst einfach nicht mit einem Wasser, was du begleitend zum Essen oder zu einem schönen Wein trinkst, nochmal einen Zusatzgeschmackseindruck haben. Je neutraler das Wasser, desto besser.
Was ist Tannin?
Gerbstoff. Ein anderes Wort für Gerbstoff, was du ja überall drin hast, in fast jeder Speise. Gerbstoffe sind ja in allen Häuten von irgendwelchen Obstsachen, überall ist Gerbstoff drin.
Und das fühlt sich so an wie der Pelz auf der Zunge, wenn du den Wein im Mund nimmst.
Den töte ich mit Kohlensäure halt.
Ah, okay, du bekämpfst genau. Teufel mit Beelzebub.
Wenn ich Cranberry-Saft trinke oder so, dann mache ich da so Ginger rein, weil es so schön Kohlensäure extrem halt.
Aber Cranberry ist ja ein Saft, wenn du gern Cranberry-Saft trinkst, dann müsstest du eigentlich Rotwein können, weil Cranberry haut dir auch in die Fresse.
Ja, aber deswegen töte ich das ein bisschen mit so Ginger Ale. Und das Ginger Ale ist so super schäumig, dann kriege ich diesen Pelz nicht auf der Zunge. So Cranberry-Saft trinke ich nicht.
Nee, weil es zu hart ist, ne?
Ja, voll.
Ja, ja. Und hat Gerbstoff, brutal. Cranberry hat echt Gerbstoff. Das macht dich so trocken im Mund. Das ist brutal.
Hast du das Gefühl, dass du mehr schmeckst, seitdem du nicht mehr rauchst, oder anders?
Mehr. Ich schmecke feinere Sachen. Ich schmecke die Sachen darunter, die ich früher nicht mehr mitbekommen habe. Das Filigrane. Seitdem möchte ich aber nicht mehr diese hochintensiven, gerbstoffreichen Weine trinken, weil sie mir das darunter dann nicht mehr zulassen. Also ich trinke auch in Bordeaux, ich trinke immer noch viel Bordeaux, bin ja nun mal der Bordeaux-Händler, aber
trinkst du es immer noch gern?
Ich trinke es noch gern, aber ich habe innerhalb Bordeaux meinen Geschmack gewandelt. Ich trinke, früher habe ich gern getrunken, sowas wie Troplong, Mondon, Angelus, Weine, Saint-Emilion, die dir wirklich voll in die Fresse hauen. Und heute trinke ich eher Sachen wie Jeanfort oder Coutet, Sachen, die ganz filigran sind, die geschmeidig sind, für die du im Grunde das größere Burgunderglas brauchst, für die du nicht unbedingt die Speisenbegleitung brauchst, sondern wo du dir Zeit nimmst, die Augen schließt und einfach nur ein bisschen wegträumst.
Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiet Bordeaux. Das bekannteste Weinbaugebiet der Welt, hauptsächlich bekannt für Rotweine, versorgt Bordeaux seit über 2000 Jahren nicht nur Frankreich mit Wein, sondern auch die ganze Welt. Dabei hat besonders England eine große Rolle gespielt, um den Export anzukurbeln. Die Rebsorten in Bordeaux sind Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot. Dabei entscheiden die Weingüter selber, in welchem Verhältnis sie die Rebsorten mischen. Die meisten Bordeaux-Weine sollte man wegen ihren kräftigen Tanninen nicht zu jung trinken.
Und in diese Richtung gehen die Weine, die ich mitgebracht habe, heute auch.
Stoßen wir mal an.
Probier's mal, Herr Rest. Da bin ich ja mal gespannt. Ein bisschen kalt wird er sein.
Riecht auf jeden Fall schon nicht so bedrückend.
Ist wunderbar saftig. Hat ein Tannin, aber eher so ein saftiges Tannin.
Ja, und wenn er noch 2 Grad wärmer ist ja, und noch ein bisschen mehr Luft hat.
Moment, also ich glaube, der hat jetzt 4 Grad oder so. Das macht nichts, wir haben ein bisschen Zeit.
Ist auf jeden Fall nicht so.
Ist das Glas für den Toningenieur?
Selbstverständlich, ja.
Du musst noch
wichtig, ist ein so Pfälzer, sein, oder? Das ist ein Pfälzer, der braucht das zum Teil.
Ja, klar.
Der macht unsere Stimmen schöner. So gut geht zumindest. Was sind das für Rebsorten?
Nur eine, Caillé. Caillé ist eine autochthone Rebsorte von Mallorca. Mhm. Und ich wüsste doch nicht, ob ich sie woanders schon mal gesehen habe, aber sie hat für mich von der Geschmacksverwandtschaft oder von der Art viel Ähnlichkeit mit Nerello Mascalese, was du auf dem Ätna hast, Sizilien, wo das dann auch wiederum eine autochthone Rebsorte ist. Also Spanien hat viele so Rebsorten, die ganz lange unentdeckt waren oder sich auch nie verbreitet haben. Ich habe auch noch nie einen getroffen, der Caillé woanders angepflanzt hat. Bis auf vielleicht ein bisschen direkt vis-à-vis auf dem Festland, Barcelona, Penedès in der Ecke. Aber sonst findest du das nie. Und ja.
Ich will auch nichts wissen, aber das ist spannend, das ist interessant. Da gibt es ja auch so ein Projekt, das sich davon abgewandelt hat, nicht? Chateau Paquita.
Ja.
Und so weiter, die machen auch solche Sachen. Ja, ist super, ist gut.
Dieser Winzer ist der Ursprungsgründer auch von einem noch bekannteren Weingut, Mallorcas Anima Negra. Mhm. Sagt dir auch was?
Ja.
Das hat er mitgegründet, hat sich aber mit dem Mitbesitzer verkracht und ist raus und hat dann mit 4 Kilos nochmal neu angefangen. Mhm. Und ich finde das den spannendsten Winzer auf Mallorca. Auch wenn.
4 Kilo.
Auch wenn Anima Negra vielleicht bekannter ist.
Spanier unter uns. Mhm. Top.
Ja. Ach, sprichst du fließend Spanisch?
Nein.
Aber das klingt gut.
Du hast
das macht jetzt einen kleinen Klopfer.
Bomber, wow. Klar.
Muss man hören, das muss man hören. Ja. Das ist nämlich die Lobenbergs Weinbibel oder der letzte Katalog, der kam.
Ob es der letzte wird, weiß ich nicht. Es liegt
nein, der letzte, der jetzt rauskam.
Ah ja, okay, weil ja. Mein Sohn hat auch gesagt, es wird auch andersrum der letzte sein.
Das weil hätte heute die letzte Frage sein sollen, aber du kannst natürlich
gleich... Aber das ist einfach, was haben wir jetzt? Ja, wahrscheinlich 5 Kilo. Nicht 4 Kilo wie der Wein, sondern 5 Kilo. Und,
wir steigern uns.
Das ist natürlich ein Rieseninvestment, was wir da gemacht haben. Wir haben diesen Katalog immerhin 20.000 Mal verschickt. Und es ist ein reines Image, ja, wie soll ich das sagen, eine Bibel, eine Weinbibel fürs Image und nicht für Sales. Ich glaube, ob wir dieses Buch haben oder nicht, deswegen werden wir im Alltag nicht mehr Wein verkaufen, aber du wirst es auch nie wieder vergessen, wenn du so eine Bibel geschickt bekommen hast. Und sie wird bei allen Kunden immer schön in Ehren gehalten. Wie gesagt, die Androhung war, das war das letzte Mal. Und das Investment tun wir uns nicht nochmal an, weil es einfach unglaublich teuer war, diesen Katalog zu drucken und zu verschicken.
Ist aber der einzige, den es gibt, oder? Habt ihr das schon mal gemacht?
Ich habe immer so einen Katalog gemacht, der war aber halb so stark und der war natürlich mit einer klassischen Papierbindung. Also so ein 2-Kilo-Buch habe ich immer gemacht, viele Jahre. Jedes Jahr oder alle 2 Jahre. Aber dies das erste Mal, dass das so brutal, weil irgendwann haben wir gesagt, das mit den 1000 Seiten können wir gar nicht einhalten und. Dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, wisst ihr was, scheiß drauf. Dann machen wir einfach all in. Dann nehmen wir jetzt keine Rücksicht mehr. Dann können wir allerdings nicht mehr mit einer Papierbindung arbeiten, weil es hält nicht. Dann haben wir den Buchdrucker dazu genommen. Da hat er gesagt, es geht nur noch richtig dickes Buch mit Fadenheftung hinten. Alles andere funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, dann ist auch wurscht. Entweder hören wir auf mit der Geschichte oder wir machen es jetzt so richtig, alles, was wir können. Das haben wir dann gemacht. Und war eine halbe Mio, einfach nur dieses Buch. Und das kann man sich halt nicht so oft leisten. Und deswegen schauen wir mal, ob ich mich in 2, 3 Jahren bei meinem Sohn, der ja dann heute mehr kaufmännischer Geschäftsführer ist, ob ich mich durchsetzen kann, dass wir ihn nochmal machen. Weil ich persönlich glaube, das hat was.
Wie ist das? Ich bin ja auch immer konfrontiert, so Bücher zu machen, namens Weinkarte.
Ja.
Beziehungsweise mein Geschäftspartner, der Johannes. Und es ist ja immer so, wenn du fertig bist mit dem Drucken, hast du wieder 5 Weine weniger oder 10 Weine mehr, so irgendwie. Wie ist das logisch? Wie viele Weine sind da drin?
Das ist der große Unterschied zu dir.
Wie viele Weine sind da drin jetzt in diesem Katalog?
Da werden ungefähr 2500 bis 3000 Weine drin sein. Aber was dein Anspruch ist, ist, wir haben das große Glück, dieser Katalog ist kein Verkaufskatalog. Das ist eine Weinbibel zum Stöbern. Und ob dann Wein fehlt oder nächste Woche kommt noch neuer dazu, spielt keine Rolle, weil es ein Imagewerk ist. Mhm. Deine Weinliste, dein Weinkatalog in deinem Restaurant, in deiner Weinbar.
Kneipe mit Essen.
Kneipe, können wir auch sagen.
Kneipe mit Essen.
Ja. Da verkaufst du das, was da drin steht. Das heißt, die Leute sollten das finden, was du hast. Weil sonst können sie es ja nicht bestellen. Für uns spielt das keine Rolle. Dieses Buch hast du zu Hause. Und wenn du bei uns was kaufen willst, gehst du bei uns ins Internet und suchst auf einer, wie ich finde, ganz gut gelungenen Homepage das, was du suchst und stöberst da. Das alltägliche Kaufen passiert nicht über dieses Buch. Deswegen sind wir nicht wie du darauf angewiesen, dass es immer aktuell ist.
Kennst du alle Weine, die da drin sind? Also hast du
jeden getrunken. Jeden probiert. Also noch haben wir...
Probiert, aber nicht getrunken. Ja.
Naja, also ich meine, diesen habe ich jetzt getrunken.
Das jetzt
sind auch Weine dabei, die ich nur ausgespuckt habe. Selbstverständlich.
Das meine ich.
Klar. Wir haben noch den Anspruch, das wird sich irgendwann ändern, wenn wir noch größer werden, noch den Anspruch, dass bei uns kein Wein im Katalog ist oder im Programm, den ich nicht persönlich auch mit ausgesucht habe. Ich muss nicht derjenige sein, der jeden Wein entdeckt, aber ich muss derjenige sein, der bei uns im Probenstudio, was wir haben, einfach sagt, nehmen wir oder nehmen wir nicht.
Also, und geht es denn nach... Also suchst du nur Sachen aus, die du gut findest?
Ja.
Also, oder gibt es da auch Weine,
wo nein.
du sagst, okay.
ja, nein. Ist einfach so. Nee, ist okay. Was ich nicht mag, kommt nicht rein. Das ist heute so. Ob das in 10 Jahren noch so ist, wenn wir vielleicht irgendwann 300.000, 400.000 Kunden haben, das mag sich ändern. Es darf ja auch wachsen. Mhm. Wie gesagt, mein Sohn ist heute Partner, der ist Anfang 30, der ist mehr so in Willis Alter. Die wollen ja auch was bewegen und das mag sich ändern. Heute ist es so, ich muss zu jedem Wein ja, mag ich oder mag ich nicht sagen.
Ja, aber es gibt ja, kann ja auch Weine geben. So, also ich sehe das jetzt so mit Musik. Es gibt Musik, die mir persönlich nicht gefällt, aber wenn ich weiß, dass das jemandem gefällt, dann kann ich ihm das trotzdem empfehlen. So.
Ja, man könnte auch, das ist ja das Thema, was zum Beispiel die Großen machen mit Eigenmarken oder Ähnliches. Man kann natürlich was konstruieren, was akzeptabel ist, aber ich finde das unspannend.
Okay. Jetzt geil, dass du sagst, die großen anderen. Also man muss schon sagen, du bist wahrscheinlich der Größte.
Nein, ich bin der Größte im High-End. Ja. Aber natürlich ist eine Firma Havesco viel größer. Oder Havesco, zu denen ja auch Vinos hier in Berlin gehört, das sind natürlich in Summe, Havesco macht 650.000 Euro Umsatz. Das ist eine große Liga. Und diese großen Unternehmen brauchen auch Eigenmarken, weil sie einfach den Ertrag brauchen, Deckungsbeiträge brauchen, um diesen riesen Overhead zu finanzieren. Haben wir bisher nie gebraucht, weil diese Firma einfach entstanden ist aus der reinen Liebhaberei. Mhm. Ich bin angefangen mit einer Garage mit 200.000 Mark Kredit.
Wann war das?
Und das war 91. Also es gibt es jetzt 30 Jahre. So, 91 angefangen, 92 offiziell gegründet, Firma angemeldet. Und
92 den ersten Laden denn?
Nee, 92 den ersten Katalog, in den ersten im Lettershop kopierten Kleinstkatalog in Versand gegeben. Das war schon noch 92. Ich habe 92 meinen Laden aufgemacht, der war direkt neben dem Haus, in dem ich gewohnt habe. Und
wo war das?
In Bremen, am Dobben, also mittendrin im Ostertorviertel, das ist sowas wie... Bitte. Finn, du kennst es, gut. Ja. Ja, das ist so wie Schanze in Hamburg.
Ja,
das ist geil. So. Und ich wohne auch immer noch mittendrin. Und wir haben da gewohnt. Ich habe früher ja was anderes gearbeitet, studiert, gemacht, getan. Und
was denn? Also, interessiert mich voll, weil alles andere habe ich jetzt in diversen Interviews von dir gelesen. Aber eigentlich wäre ich total interessiert an dem Stückchen davor.
Also ich bin
vielleicht an dem anderen danach, so weißt du?
Ja, okay, das Stückel davor kann ich auch, da müsste ich allerdings anfangen beim Abitur, weil ich komme aus dem Emsland. Emsland ist eine Region, da trinkt man Bier und Schnaps. Haselünne ist der nächste Nachbarort. Haid und Behrensen kommen daher, das hat jeder von euch mal getrunken. Ja, leidvolles Jahr, schön. Ich bin aus dem Kaff raus, bin nach Marburg gezogen, direkt nach meinem Abitur und habe angefangen, Philosophie und Soziologie zu studieren. Und war dann eben in der Zeit damals NATO-Doppelbeschluss, Demos, Frankfurt, wie auch immer. Und habe eben in Marburg 2 Jahre studiert und dann nach 2 Jahren gemerkt, das ist alles auch toll, alles super, gefällt mir. Aber davon kannst du natürlich auch nie leben. Also habe ich gewechselt und bin Radikalwechsel, 180 Grad, auf Volkswirtschaft. Und bin von Marburg weggegangen, weil Marburg hat mit Wirtschaftsstudium eigentlich gar nichts zu tun. Bin nach Hamburg gegangen. Ein Jahr später, 2 Jahre später von Hamburg nach Münster gezogen, weil Münster war das Zentrum der Volkswirte. Alle Members im Rat der Weisen waren in Münster. Also ich bin dann dem Fach gefolgt und habe dann in Münster hinterher ein paar Jahre studiert und eben Volkswirtschaft. Während dieser Zeit haben mir meine Mitbewohner, ich habe immer in einer WG gewohnt, 5er-WGs in der Regel, wie eigentlich alle in der Zeit. Und irgendwann, wie alt war ich da? 23, 24, haben mir meine Mitbewohner mal ein Cru Beaujolais zum Geburtstag geschenkt.
Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiet Beaujolais Cru. Beaujolais ist ein Weinbaugebiet in Frankreich, südlich von Burgund. Die vorherrschende Rebsorte ist Gamay, so etwas wie die kleine Schwester von Pinot Noir. Beaujolais hat einen schlechten Ruf, weil er in den 80ern und 90ern Jahren als Beaujolais Primé mit mieser Qualität exportiert wurde. Es gibt aber auch ganz fantastischen Beaujolais, der wegen des katastrophalen Images viel günstiger ist als Wein aus dem Burgund. Am besten sind dabei Weine aus dem sogenannten Cru, also bestimmte Lagen der höchsten Qualität, wie zum Beispiel Morgon, Fleury oder Moulin en Vent.
Ich wollte gerade sagen, wann kam die erste Flasche Wein da rein?
Nein, nein, bis dahin haben wir schon immer viel Wein getrunken, aber Aldi Tetrapack war on the pay de la Euro.
Geil.
Ja klar, immer schön mit der Schere aufmachen und alles schick. Und das jahrelang war das okay. Schau, ich habe früher auch die holländischen Wassersäcke, die man Tomaten nennt, gegessen. Ja. Das tue ich heute auch nicht mehr. Also das ist einfach eine Entwicklung. Mhm. Und dann habe ich diesen Wein geschenkt gekriegt und das war wie eine Offenbarung. Und dann habe ich gedacht, Gott, was es alles gibt. Und das Erste, was bei mir so gezündet hat, zu sagen, darüber musst du dich jetzt mal ein bisschen schlau machen, weil wie kann das sein, dass das so anders schmeckt und so gut? Und dann, deswegen habe ich dir gerade mal gesagt, alles fängt mit Lesen an, Neugier. Und dann war ich so neugierig drauf, dass ich angefangen habe, Weinbücher zu kaufen. Und dann habe ich während meines gesamten Volkswirtschaftsstudiums, was ziemlich lang gezogen war, weil ich ziemlich viel gereist bin in der Zeit, also ich war nicht so ein super fleißiger Student, habe ich natürlich parallel immer meine Weinbücher gelesen. Und zu den Weinbüchern, die ich gelesen habe, habe ich dann gesagt, damals, es gab noch kein Fax, musst du dir mal vorstellen, was für eine Zeit das war. Handy wusste man noch nicht mal, wie man schreibt, es gab kein Fax, es gab gar nichts. Du hast Briefe geschrieben. Ja, Briefe. Post. Ja. Du hast eine Bestellung geschrieben an einen Weinhändler in X oder Y. Aber ich habe was gelesen und habe gesagt, den Wein möchte ich jetzt bitte auch mal probieren. Und dann bestellst du. Ich war, glaube ich, bei jedem besseren Weinhändler in Deutschland Kunde. Weil ich alles probieren wollte, was ich gelesen habe. Und dann habe ich das, dann habe ich Englischsprachige, dann habe ich Parker gelesen, dann habe ich aber auch den großen Weltweinatlas, alles, was ihr auch alles kennt, gibt es ja immer noch gelesen. Und immer, wenn ich was Neues entdeckt habe, bestellen, auch hinfahren. Ich war mit meinem Wohnmobil mit kleinem Kind drin, sind wir durch Romane Conti gefahren, La Tasche gehalten, mit deinem kleinen Säugling da durchgelaufen. Also es ist, ich habe das alles wirklich voller Neugier erkundet. Immer noch nicht in dem Metier arbeitend. Das kam eben erst später. Aber als ich da anfing, da drin zu arbeiten im Weinbereich, war mein Wissen einfach schon extrem hoch. Also ich fand, dass ich damals für den Level, damals schon genauso viel wusste wie heute. Und konnte von daher anfangen mit einem unglaublichen Wissen, komme aber auch aus einer kaufmännischen Familie. Das heißt, wie man Business macht, hatte ich auch einigermaßen im Blut. Und dann habe ich gedacht, okay, nie wieder angestellt arbeiten. Das war irgendwann mal die Entscheidung. Und jetzt mache ich was Eigenes und bin bei Null angefangen. Kleine Kreditlinie von der Bank, Garage als Lager, kleiner Laden daneben und, glaube ich, nach 3 Monaten meine ersten Versandkartons abends zur Post gefahren, als Selbstbucher und an Kunden in Deutschland verschickt. Ja, so war der Start.
Geil. So ein bisschen Amazon Jeff Bezos für Wein.
Ich habe das auch wieder wegen der Garage, war ich so.
Okay. Ja, aber es war wirklich so, es war Garage.
Ja, klar.
Hier, der andere ist da auch so angefangen, der Microsoft ist da auch mit Garage angefangen, oder?
Die haben alle in der Garage angefangen.
Ja, genau. Ja.
Disney auch.
Ja, weil sie keine Freunde hatten, die Knöpfeldrucker. Du natürlich schon. Weil du hattest auch das bessere Hobby, nämlich
Wein. Auf, jetzt ist schon besser mit der Temperatur.
Ja, es wird, der Wein geht super auf, gell?
Es ist auf jeden Fall besser. Das ist nicht so, weil Rotwein ist für mich halt immer dieses schwere Erdrücken, das erdrückt mich.
Das hat er nicht, besser. Aber ist er dir zu fruchtig?
Nö, der ist genau richtig so.
Ist okay, ne?
Der ist cool, auf jeden Fall.
Ja, so ein bisschen Zwetschge, ein bisschen Kirsche, alles fein.
Ja.
Siehst du, dann haben wir es jetzt.
War die Zeit damals, als du angefangen hast, schöner als Weinhändler wie heute, oder Druck und das Internet und online und so weiter?
Nee, viel langweiliger, ist viel spannender heute. Ich finde auch diese ganzen Sprüche, früher war alles besser, oh, ich hasse das. Das stimmt nicht, das gibt es nirgendwo, das ist immer gelogen. Du kannst heute so viel mehr machen, in jeder Beziehung. Ja. Wenn heute jemand wie Harris kommt und sagt, ich will jetzt Rap und ich will bekannt werden, dann kennt er einen und kennt noch einen und kennt noch einen und dann kann er das in Ruckzuck erreichen. Ja. Damals keine Chance.
Niemals.
Nein, die Welt lässt dir heute so viel mehr Möglichkeiten. Ja. Und auch als Händler.
Die nutzen das bloß
nicht. Die tun es nicht, genau.
Die nutzen es nicht.
Und die Leute haben weniger Mut als früher. Das fällt mir immer
die
auf.
Die Leute wollen, dass man das für die macht am liebsten.
Exakt.
Die haben nicht mehr diesen Ehrgeiz, das zu machen. Also zumindest so kommt mir das so vor. Na, sie eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben. Und
die haben eine Angestelltenmentalität heute. Warum eigentlich? Warum tut man das nicht für mich? Wie kommt man auf die Idee?
Ja. Die holst dir.
Genau so ist es, ja.
Und keiner schenkt dir irgendwas.
Den Spruch würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, weil...
Aber im Grunde schon. Du musst es dir schon holen.
Komm mal, Netzwerke haben nicht nur was mit Kohle zu tun, sondern auch ganz viel mit Charme, mit Freundschaften. Ja. Keiner schenkt dir was, stimmt nicht. Du bist
so
auch nach oben gekommen, weil du andere in deinen Netzwerken hattest, die dich mochten und die dir geholfen haben.
Jein, schon. Aber im Grunde genommen ist es der Struggle. Ich muss aufstehen. Keiner steht für mich auf. Also schenkt, also der Satz für mich, dir schenkt keiner was, ist, dass du es machen musst. Du kannst nicht rumliegen und warten darauf, dass es zu dir kommt.
Das stimmt definitiv, okay. Da bin ich bei dir. Trotzdem hast du in deinem Netzwerk immer Leute, die mit dir zusammen was entwickeln.
Beruht aber auf so Gegenseitigkeit irgendwie, dass wenn ich weiß, dass ich was für den machen kann, dass es dann auch für mich macht. Aber ich mache es auch gerne, weil ich der Person dennoch gönne. Aber trotzdem, wenn eine Person andauernd zu mir kommt und die ganze Zeit was von mir will, sei es jetzt mal Bookings oder so als DJ und die ganze Zeit zu mir kommt und so, mach mir klar, dann sage ich so, Digga, ich muss selber klar machen. So. Ein Ding kann ich dir machen, zwei vielleicht auch.
Aber ja, aber das ist ja Schmarotzertum. Das andere ist natürlich einfach nur ein Netzwerk, wo alle sich gegenseitig ein bisschen helfen.
Hinschieben und so.
Ja. Aber die Zeit heute, Willi, nochmal, ist eindeutig besser, ist viel spannender, ist viel schneller. Du musst natürlich mit dieser Schnelligkeit auch leben können. Aber ich bin jemand, der ziemlich schnell ist. Und ich kann unglaublich schnell Kontakte und Connections knüpfen, Netzwerke. Das ist alles easy für mich. Ich finde, du kannst heute viel mehr tun.
Ja, finde ich auch.
Und im Sinne des Tuns, wie ist denn das bei dir? Du sagst jetzt, du hast hier im Katalog über 2000 Weine von diversen Partnern, mit denen du Ewigkeiten arbeitest.
Ja.
Du musst das, und du hast ja auch gesagt, du hast das alles schon verkostet und das verkostest du ja regelmäßig, weil du musst ja immer wissen, wie die Jahrgänge und so weiter
sich entwickeln. Nee, da Einspruch. Also nicht jeden Wein, der da drin steht, habe ich jeden Jahrgang verkostet. Nein, das habe ich nicht. Dafür habe ich inzwischen auch zum Glück Leute. Wir sind ja heute, ist ja keine Einzelfirma mehr. Ich habe gegründet, allein, ganz allein, mein Laden, meine Garage. Jeden Karton selbst gepackt, aber das ist natürlich heute vorbei. Sind wir eine Firma von 55 Mitarbeitern, gehen auf die 60 zu. Ich habe heute Leute dabei, also nicht nur mein Sohn, der dabei ist, sondern auch Abteilung, Marketingabteilung, dieses Tu Gutes und sprich drüber. Die sprich drüber machen heute zum Glück ganz viele andere, ganz viele talentierte Leute. So wie Steffen vorhin gesagt hat, ihr habt eine unglaublich gute Homepage. Das kann ja nicht ich, sondern das macht die Marketingabteilung, wo wir einfach einen guten Marketingleiter haben, gute Verkaufsleiter, gute Wine-Scouts. Wir sind heute eine Turnschuhfirma wieder. Von einer alteingesessenen, tollen Weinhandlung sind wir heute mit 55 Leuten mit einem Durchschnittsalter von, ich glaube, du wärst jetzt gerade Durchschnitt, Willi. Vielleicht wärst du schon sogar etwas älter als der Durchschnitt.
Bin ja der Durchschnitt.
Ja, aber vom Alter. Harris, du wärst auch schon ein alter Herr in der Firma. Und ich bin das sowieso. Und heute tummeln sich da 55 überwiegend junge Menschen, die alle Ende 20, Anfang 30 sind. Luca, Geschäftsführer, ist 32. Also das ist ein völlig anderes Thema als früher.
Hast du die alle eingestellt?
Nee, ich habe eigentlich nur den Marketingchef Timo eingestellt, aber den auch schon auf Vermittlung meines Sohns, weil Luca sagte, das ist mein bester Freund, den musst du mal nehmen, weil der kann Sachen, die du nicht kannst. Und
das ist mein bester Freund, braucht einen Job.
Nein, das ist, der braucht keinen Job, der war Golf-Professional. Der brauchte gar keinen Job. Der hatte genug, der hat mehr Geld verdient, vielleicht sogar als er heute verdient. Aber der wollte gern was anderes machen. Und Marketing war sein liebstes Steckenpferd. Und Luca war zu dem Zeitpunkt Student in einer London School of Economics und hat gesagt, stell dir mal ein und später schauen wir mal, was draus wird. Und Luca ist ja vor 3 Jahren nach Hause gekommen, nachdem wir lange diskutiert haben, ob er jemals einsteigt zu Hause oder ob er bei McKinsey bleibt, wo er vorher war in der Agentur. Und irgendwann hat er sich entschieden und dann war er natürlich schlau, dass er schon ein paar Leute implementiert hat bei mir, die auch gleichzeitig seine Freunde sind, mit denen er gerne arbeitet. Und dann kam der Riesensprung mit seinem Eintritt im Grunde, was die Anzahl angeht. Also wir haben innerhalb von 3 Jahren unseren Umsatz verdreifacht. Wir haben von 15 Mitarbeitern, die wir 2018 noch hatten, sind wir jetzt auf 55. Wir hatten damals eine Etage, kriegten gerade die zweite in dem Bürohaus, wo wir sind, haben jetzt alle 5 Etagen. Also es ist einfach explodiert durch dieses professionellere, weiter inhaltlich das Gleiche, was ich vorher gemacht habe. Das hat sich auch nicht gewandelt. Ich habe jetzt 1-2 Scouts dazu, die mir helfen, Weinregionen zu besuchen und gute Texte zu schreiben. Aber das professionell nach außen zu tragen, diese Weinbibel ist ja ein Relikt. Das hätte ich auch noch selber gekonnt. Aber was wir heute machen, ist natürlich Internet, Homepage, Google, schieß mich tot, Social Media, wo auch immer wir unsere Kunden finden, wo die Kunden eigentlich uns finden. Wir finden gar keine Kunden. Wir werden gefunden. Inhalt der gleiche wie früher. Tu Gutes, sprich drüber, machen die anderen. Das bin nicht ich. Das ist Marketing, das ist mein Sohn, sind die gesamten Abteilungen, die ganzen Turnschuhträger, die heute bei uns rumlaufen.
Sind das auch alles Weinliebhaber eigentlich denn da? So? Ist dir
sowas wichtig? Nein, alles nicht, aber ich würde sagen die Hälfte. Und die andere Hälfte kommt, sie laufen uns zu, das klingt jetzt blöd, aber es ist so, sie laufen uns deswegen zu, weil wir eine Firma haben oder eine Firma sind, die sich so dynamisch entwickelt, wo so viel Bewegung drin ist. Also spricht sich rum. Heute kommen Menschen auch aus anderen Bereichen, die vorher, was weiß ich, eine große Bremer Ferienhausvermittlungsfirma haben wir schon so geräubert, weil sie immer zu uns rüberkommen und sagen, das ist ja viel spannender, was ihr macht. Und wir haben so tolle Menschen von Firmen bekommen, die in Bremen auch tolle Sachen machen, aber wir machen das coolere Produkt, wir haben das coolere Team. Spricht sich irgendwann rum, wenn deine Firma cool ist, dann wollen da eben mehr Leute hinkommen. Ja, und deswegen kommen dann auch Auswärte, deswegen kriegen wir auch Wine Scouts, die sonst normalerweise auch in Geisenheim rumlaufen könnten und sagen, hier spielt eigentlich die Welt. Die kommen dann, weil die einfach sagen, ja, aber die wirkliche Welt des Weins spielt bei euch und da will ich Part.
Aber das Trüffelschwein in der Bande bist schon du.
Das bin schon noch ich, aber es werden mehr. Also der Elias, den kennst du persönlich, glaube ich, auch. Der ist sicherlich ein extrem gutes Trüffelschwein. Ist vielleicht nicht ganz so zugreifend wie ich. Ich bin ja das Trüffelschwein, was den Wein entdeckt, findet, was den Winzer entdeckt. Aber wenn ich dann die kommerzielle Chance bei mir irgendwo im Hinterkopf registriere, dann bin ich auch derjenige, der sofort sagt, und das machen wir jetzt. Und die Palette kannst du schon mal gleich für uns packen. Und wir holen das nächste Woche ab. Also dieser Transfer entdecken und dann auch umsetzen. Das bin sicherlich ich viel stärker noch. Und da ist der Elias aber noch jung, da kann der aber vielleicht noch hinkommen. Aber wir haben jetzt gerade die Anja geholt aus London, die war 8 Jahre lang in einem 3-Sterne-Schuppen in London. Chefsommeliere, die kommt natürlich auch wegen des Brexits gern mal nach Deutschland zurück. Hat 3-mal den Anlauf schon gemacht zum Master-Sommelier. Also die ist fit wie ein Turnschuh, die kennt alles. Also ich würde sagen, wir sind jetzt inzwischen 3 Leute, die richtig gut sind im Wein. Wir haben dann einen Weintrainee eingestellt, der gerade einen Abschluss in Geisenheim gemacht hat, der uns aber zu jung war, um jetzt schon als Scout durch die Gegend zu laufen. Den bilden wir noch weiter aus, sodass wir auf Dauer 4 Weinscouts sind, die sich dann die Welt aufteilen. Immer mit dem finalen Probiertisch, den wir uns haben bauen lassen. Wunderschönen Tisch, wo sie alle drum zustehen können, also im Stehen. Und wo wir dann zusammen entscheiden, wollen wir das aufnehmen, wollen wir es nicht aufnehmen. Oder, was auch passieren kann, dass du sagst, das haben wir jetzt 3 Jahre probiert, wir kriegen es nicht ans Laufen. Gibt's auch. Dass du dich mal von einem Winzer trennen musst.
Aber eigentlich ist das auch der Mega-Hustle und wahnsinnig viel Reisen, oder? Also ich habe mal von ein paar Winzer gehört, ich habe in den letzten Tagen mich ein bisschen darauf vorbereitet, so auf dich.
Ja.
Also es gibt ja da so Anrufe, was sagt der Heiner, hat angerufen und dann, ja, 11.30 Uhr mit euch, weil 13.30 Uhr sind wir dann da in der Pfalz und am Abend essen da und da und wo schlafen wir? Und also es ist ja dann schon eine wahnsinnige Pressure dahinter, hinter deinen Weinreisen, die du die letzten Jahre
gemacht hast. Nee, klar, aber der Elias hat zum Glück auch gelernt, der hat jetzt die letzte Deutschlandreise organisiert. Dann hast du eben eine 3-Wochen-Reise. In der 3-Wochen-Reise hast du halt 40, 50 Winzer zu besuchen und dann machst du Tacken, Tacken, Tacken. Und dann sagst du auch, und dann sagst du bei dem Winzer, und da bin ich Samstagmorgen um 9. Nee, Samstag arbeiten wir nicht. Sag mal, du arbeitest doch mit uns, oder? Ja, aber Samstag, ja, hallo, dann Samstag um 9. Ah ja doch, Samstag um 9. Also. Oder Ostermontag sind wir da passt es gut rein. Ja, aber es ist Ostern. Ja, was kann ich dafür? Habe ich Ostern gemacht? Kann ich nicht. Wir sind jetzt in der Region. Kommt
dann der Kaufmann wieder durch, gell?
Von nichts kommt nichts.
Na, gar nicht mal so. Aber schau, du bist jetzt in der Pfalz. Nur mal angenommen, ja? Und jetzt ist Ostermontag. Sagst du, okay, ich sitze jetzt in der Pfalz einen ganzen Tag im Liegestuhl und tu nichts? Hm? Willst du doch auch nicht. Du bist sowieso schon 3 Wochen unterwegs, dann willst du es doch wenigstens vernünftig takten. Ja. Und wenn dann ein Winzer sagt, Ostermontag arbeite ich nicht, dann muss ich ihm halt sagen, normal nicht, aber jetzt vielleicht doch. Und es geht.
Ja, klar, glaub mir,
es geht. Und so funktioniert es ja auch. Und so machen wir alle Reisen. Und der Elias ist jetzt gerade in Österreich, in deiner Heimat, und besucht 25 Weingüter in Österreich. Und du kannst es nur so takten, sonst kommst du ja überhaupt nicht rum. Oder wenn wir in Bordeaux sind, ich war jetzt im März, Anfang April in Bordeaux, dann probierst du halt in 2 Wochen 700, 800 Muster. Und ein Teil wird dir gebracht, ein Teil
gehst du. Was heißt das, 700, 800 Muster?
Weine in den Mund ausspucken, Text machen.
700, 800?
Ja, in 2 Wochen. Nicht jeden musst du texten, der richtig scheiße ist, dann kannst du auch sagen, den will ich nicht. Also wir haben ja den Riesenvorteil als Händler, dass wir anders als ein Parker oder Suckling, dass wir nicht alles beschreiben müssen.
Was ist ein Parker und Suckling?
Das sind Weinjournalisten, das sind die zurzeit berühmtesten Weinjournalisten der Welt.
Parker war jetzt in der Verbindung.
Okay, das sind die beiden berühmtesten Weinjournalisten der Welt. Okay. Die haben auch Mitarbeiter. Lange Rede, kurzer Sinn, darauf hört die Welt. Mhm. Und die haben natürlich dann den Anspruch und auch vielleicht die Verpflichtung, dass sie auch die Spreu und Weizen, dass sie beides beschreiben. Mhm. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir sagen, wir kaufen nur das ein, was wir toll finden. Mhm. Also wir brauchen auch nur den Weizen beschreiben. Und die Spreu können wir gleich sagen, vergiss es, wollen wir nicht.
Deshalb gibt es auch selten weniger Punkte als 93.
Nee, Willi, du wirst es nicht glauben. Nein, es ist ein blödes Lästermaul, bist du. Das ist schon korrekt, aber ich kann es dir erklären. Wenn ein Wein, also bei mir gibt's Weine so ab Beginn 88, 89 Punkte, habe ich schon vergeben und haben wir auch im Programm. Wenn ein Wein eine gewisse Mindestanforderung bei mir nicht erfüllt, ich den einfach nicht gut finde, dann will ich ihn doch auch nicht einkaufen und auch nicht verkaufen. Und deswegen ist diese leicht ketzerische Sache von dir, der Einschub, richtig und gleichzeitig falsch. Warum gibt's beim Parker einen 85-Punkte-Wein? Weil er muss ihn ja beschreiben. Trinken tut er den zu Hause auch nicht. Ich muss den nicht beschreiben, weil ich kaufe ihn ja auch nicht ein. Ich kaufe Weine ab einem gewissen Level ein, nämlich was ich gut finde. Deswegen gibt es bei mir in der Regel 89, 90 ist der Anfang und dann geht es nach oben.
Aber das sind deine Punkte, das sind nicht meine die Punkte von dem Parker.
Also das sind meine Punkte. Aber wenn du zum Beispiel, du bist ja auch im Verteiler, vorgestern, wann habe ich das Mail rausgeschickt mit Telmo Rodriguez? Habt ihr wahrscheinlich... bekommen. So, wenn du da vergleichst, da hat der Parker, also der Mitarbeiter von Parker, das ist Luis Guterres, das ist ein Spanier, wie du wahrscheinlich hörst. Ja. Und mit Z geschrieben und allem, toller Verkoster. Mit Z geschrieben. Ja, das ist so richtig Spanisch. Und Luis und meine Bewertung, wir haben das veröffentlicht und haben gesagt, guck mal, der Parker hat verkostet, das haben wir verkostet, das hat der verkostet. Wir lagen im Schnitt über alle Weine 1 Punkt auseinander. Und das in einer 100-Punkte-Skala, damit kann man leben. Ja. Dass ich grundsätzlich der eine Punkt höher bin, ja, das stimmt, gebe ich zu. weil ich einfach auch mit einer Begeisterung da reingehe und dem Wein da einkaufe und sage, das ist ja sensationell. Und dann gebe ich dem halt 96. Und der Luis hat ihm halt gestern 95 gegeben. Aber solange ich noch mit diesen beiden wichtigsten Verkostern, Parker und Suckling, im Schnitt 1 bis 2 Punkte auseinanderliege, solange bin ich für mich noch glaubwürdig. Und dann gibt es natürlich andere in Deutschland, speziell in Deutschland, das lustlose Deutschland nenne ich es mal. Es ist einfach so. Ich meine, Willi, du kennst das so, zu Genüge. Du als Österreicher, als lustvoller Österreicher. Ja eben, deswegen kennst du das ja so. In Deutschland gibt es einfach so viele Oberlehrer, die einfach sagen, das tut man nicht, so soll man das nicht, das darf man nicht. Wie viele Verkoster gibt es in Deutschland, die ganze Bücher drucken über deutsche Weine, wo du einfach, wenn du da mal 91 drin hast, dann denkst du schon, wow, das muss ja jetzt ein Weltmeisterwein sein. Das macht doch keine Freude. Du musst doch auch schreiben, weil du deine Konsumenten oder als Journalist deine Leser mitnehmen willst. Mhm. Was nützt das denn, wenn ich analytisch dir einen Wein beschreibe? Das ist, wer du als Rapper sagst, na, der hat die Tonlage benutzt und das und das und das. Das hat er ordentlich gemacht. Hier hat er sich im Klavier vergriffen. Ja, wen interessiert denn das? Mhm. Wenn du aber sagst, ey, das ist geile Mucke, das geht richtig ab, dann ist das doch eine andere Liga.
Ja.
Und so ist das bei mir auch. Ich muss diesen Spruch, welche Tonleiter nimmt er, den muss ich nicht machen, das kann ich lassen. Und Journalisten, die nur das machen, die Weine analysieren, auseinandernehmen und kritisieren, dann sagt doch der Leser, ja, den Wein muss ich ja nicht trinken.
Nee.
Aber dann hast du auch als Journalist deinen Beruf verfehlt. Du musst auch als Journalist Menschen mitnehmen. Du kannst natürlich so arbeiten, wie der Spiegel früher immer gearbeitet hat, nach dem Motto, Hauptsache Verriss. Macht das Freude zu lesen? Macht nicht Freude.
Ich habe ja gar keinen Bock, auch zu saufen.
Hast du keinen Bock? Das ist ja bei allem. Das ist,
manchmal vielleicht.
Manchmal ist es vielleicht nötig. Ist, ja.
Zaubert es schon ein Schmunzeln ins Gesicht.
Ja, man darf es schon machen.
Aber natürlich nicht immer. Vor allem nicht, wenn man der Zerrissene ist. Nicht.
Ja.
Da macht es bestimmt keinen Spaß.
Und das ist das Wichtigste, dass alle, die dir zuhören, die zu dir in deine Kneipe mit Küche dazukommen, alle, die sollen Freude haben.
Ja.
Darum geht's uns doch alles.
Ja.
Die sollen wir mitnehmen. Und da muss ich keine Analysen abliefern.
Du mitnehmen, ich meine, jetzt bist du seit 30 Jahren im Weinbusiness und wahrscheinlich führend in Deutschland oder immer unter den Top. Wie siehst das du so mit den ganzen Weintrends? Es gibt ja so wahnsinnig viele Entwicklungen in unserer Branche, nicht? Einmal das, einmal da, also hin zu Biodynamie oder nur Bio oder Naturwein etc. Also das nehme ich jetzt nicht oder nenne es nicht Trend, sondern es ist ja wirklich eine Entwicklung dorthin in die Gegend. Gab es sowas früher auch, das, oder ist das auch durch Social Media natürlich alles schneller verbreitbar und durch die Medien und durch das Internet? Aber springst du da auf solche Sachen oder schaust du das eher mal mit deiner Erfahrung an und wartest, was passiert? Weil ich glaube, als Händler ist schon wichtig, dass man immer so am Zahn der Zeit ist, aber.
Also wir sind sicherlich als angesagtestes Haus für Premium-Qualität, sind natürlich auch irgendwo in gewisser Weise uns selbst gegenüber verpflichtet, die Trends, die da gerade laufen, zumindest mitzubekommen und zu sagen, was passiert da und warum passiert das. Dafür, dass die Zeit heute so extrem schnelllebig ist, so viel Wandel im Internet, Medien, Social Media, dafür finde ich, gibt es extrem wenig Trends. Ich bin sogar ganz erstaunt, dass es nicht viel, viel mehr verrückte Sachen gibt. Ich finde das sehr überschaubar. Da war mal die Naturwein-Trendgeschichte. Gibt es immer noch. Gibt ein paar schicke Naturweine, die mag man auch gern trinken. Und es gibt auch viele Naturweine, die mag man gar nicht trinken. Weil wenn du nur noch Schale schmeckst und nur noch Kerne, dann kann das so natürlich sein, wie es ist. Es schmeckt dann halt nicht. Also dein Ansatz, Harris, den du gesagt hast am Anfang, ist der einzige, der zählt. Schmeckt oder schmeckt nicht. Was anderes gibt's nicht. Und du musst dich natürlich im Laufe der Zeit weiter bilden, weil dann schmeckt dir irgendwann auch die tolle kleine Tomate und nicht mehr der holländische Wassersack. Wenn du das nicht weißt, weißt du gar nicht, was du da isst und betrinkst. Also Bildung gehört dazu. Aber entscheidend ist am Ende, dass es dir schmeckt. Und einfach nur einen Wein zu trinken und zu sagen, wow, ich bete ihn an oder ich habe einen wahnsinnigen Tannin, Herr Ma, der einfach nicht genussfähig ist, aber alle sagen, das ist ja irre. Das wird mal ganz groß. Leute, vergesst das alles. Was nicht schmeckt, taugt nichts. Das ist einfach so. Und dem folge ich. Und deswegen gibt es tolle Naturweine. Gab es aber früher auch schon. Ich meine, gerade in Österreich, da kommen ja viele her. Du kennst den Wellitsch wahrscheinlich auch persönlich sehr gut. Also Südsteiermark. Das sind Weingüter, die schaffen beides. Die machen Friedstoff, also Naturwein. Die machen auf der Maische vergorene Sachen. Und trotzdem schaffen sie es, weil der Wellitsch so ein Typ ist, extrem leckere Weine zu machen. Wer beides schafft, super. Oder der zweite Wein, den wir jetzt noch nicht im Glas haben, der Sylvain Partey, hat eine Rolle rückwärts im Grund gemacht, wieder zu dem, was ursprünglich war. Sprich, er hat überwiegend eine Ganztraubenvergärung gemacht. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Schale, ein bisschen Gerbstoff von der Schale. Wirst du gleich sehen, ob du es magst. Hast auch ein bisschen aus den Rappen ein bisschen die Gerbstoffe darin. Das ist ein anderer Trend, also sprich diese Maische-Vergärung. Was hast du noch an Trends? Ja, die Bio ist ein Trend, gab es übrigens immer. Bisley Roy und Romane Conti sind seit Jahrzehnten Biodynamiker. Nur früher hat das nie einer gesagt.
Hat keinen interessiert. War ein guter Wein.
Trappé, immer schon Biodynamiker. Es gibt so viele, Bocastel hat vor 20 Jahren angefangen umzustellen. Sicherlich die Nummer 1 im Châteauneuf-du-Pape. Es gibt so viele Winzer, die das gar nicht nach außen hängen, aber die im Grunde, gestern das Mailing, Telmo Rodriguez, 80% Bio und Biodynamie. Die tollen Produkte entstehen auch, weil du Rücksicht nimmst auf die Natur und in Einheit mit der Natur kannst du einfach die besseren Produkte herstellen. Sie machen es nicht wegen irgendeines Dogmas oder wegen der Vorzeigegeschichte mit dem Eco-Cert hinten drauf auf dem Etikett, das ist denen völlig wurscht. Sie machen das, weil sie das bessere Produkt wollen. Und so gesehen gibt es einen Trend und der Trend ist zu mehr Qualität. Und dieser Trend ist in den letzten 15, 20 Jahren dramatisch, weil auch immer mehr Junge und Kinder von Winzern oder junge Quereinsteiger sich heute, deswegen sind wir wieder bei der Welt, wo man viel mehr erreichen kann als früher, einsteigen und es schaffen können, in 5 Jahren ganz oben zu stehen und so einen Namen zu haben. Auch als Winzer kannst du heute einsteigen, kannst dir Trauben dazu kaufen, kannst sagen, ich habe vollen Ehrgeiz und bist in 5 Jahren oben. Das kannst du schaffen heute. Das kannst du viel eher schaffen heute als vor 30 Jahren. Also die Trends sind überschaubar, die es gibt. Du musst dir die alle angucken. Das, was toll ist daraus, machst du. Das, was doof ist, machst du halt nicht.
Und wie siehst du dann das, also was ich ja eher doof finde, aber andere wieder nicht, der Trend in Bordeaux hin zu mehr Zucker und mehr Konzentration, das ja ein, so ein bisschen eine Packerisierung war oder immer noch ist, aber ich, meine, ich sehe das schon
problematisch. Nein, das stimmt nicht. Da hast du einfach die letzten 3 Jahre verschlafen, die letzten 4 Jahre.
Aha.
Es stimmt einfach nicht. Das ist einfach, das ist gewesen. Das ist nicht mehr so. Ich würde eher sagen, die letzten 5 Jahre in Bordeaux sind ganz in die andere Richtung. Cheval Blanc 2020, jetzt gerade, hat, glaube ich, 12,5 Alkohol. Die Top-Winzer, die ich in Saint-Emilion habe, liegen alle zwischen 12 und maximal 13 Alkohol. Mouton Rothschild 2020, 12,5 Alkohol. Willi, stimmt nicht.
Das war mal. Wenn du das jetzt erklärst.
Ja, das war mal. Das war mal. Der Trend zur Feinheit, der setzt sich im Gegenteil fort. Und das ist, spielt mir voll in die Karten, weil das auch mein Geschmack ist. Auch in Bordeaux werden die feineren Weine kommen mehr nach oben. Ein Biodynamiker wie Ponte Canet, der tut alles, um das nicht zu sein. Der will kein fetter Wein sein. Der will im Gegenteil, der setzt die Ganztrauben-Geschichte wieder ein, um von dem hohen Zucker runterzukommen, um filigranere Weine zu machen. Nee, ich finde Bordeaux, gerade Bordeaux, hat in den letzten 5 Jahren eine Entwicklung mitgemacht, die ich nie erwartet hätte, dass sie dem Trend folgen. Der Trend ist sicherlich nicht von ihnen vorgegeben. Der Trend ist sicherlich angefangen wie immer in Frankreich im Burgund und hat sich dann Stück für Stück woanders verteilt. Also Bordeaux, Loire, das sind heute die Regionen, wo die Freaks rumlaufen und wo die versuchen, was anderes zu machen.
Spannend. Hätte ich so noch am Schirm gehabt jetzt mit Bordeaux?
Ja.
Wenn wir mal nachrecherchieren dann, in aller Ruhe und Genauheit.
Probieren.
Hast du mal überlegt, dir einen Wein zu machen, also so ein Weingut anzulegen oder so?
Ich will dir was sagen, das erste Mal, dass ich überlegt habe, einen Wein zu machen, ist jetzt, wo ich gerade ein Haus in Spanien baue, in Südspanien, in Nähe Tarifa, in einer windigen Region, wo es auch relativ häufig regnet, wo ich mir überlegt habe, na so mal eben 1000 Quadratmeter Versuchsanlage müsste ich mir eigentlich mal gönnen, zumal ich alle Winzer in Spanien kenne. Ich kenne bestimmt genug Leute, die mir helfen und mich beraten. Jetzt habe ich so ein bisschen Bock, das zu tun. Aber das ist mehr so ein Rentnerprojekt, als dass es wirklich ein kommerzielles war.
Ja, aber kann ja auch werden.
Kann werden. Wenn ich es anfange, will ich auch, dass es toll wird, ganz klar. Aber ist nichts Kommerzielles, weil ich habe vielleicht 1000 Quadratmeter über, wo ich es machen kann. Was kommt da raus? Das ist ja, ist ja nichts. Da kommen ein paar hundert Flaschen und.
Nehmen wir mal an, das wird dann voll gut und so. Und was machst du denn dann?
Dann werde ich wahrscheinlich mehr machen. Nein, ich habe ja keine Bedenken, das auszuweiten, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich eher als Hobby, so wie meine Frau Bock hat auf Gemüse, auf Hunde, auf Esel und Hühner. So habe ich Bock auf 1000 Quadratmeter Wein. Und das werden wir auch tun, weil wir einfach ein riesengroßes Grundstück gekauft haben, was Brachland ist, wo es nur Korkeichen gibt, wo wir einfach anfangen. Und ich finde es auch schön, dass das im Grunde mein dritter Lebensabschnitt. Ich bin jetzt 64 und habe gesagt, okay, zwei Lebensabschnitte habe ich hinter mir. Jetzt kommt der dritte, nochmal das Gleiche. Und da möchte ich nochmal ein paar Sachen anders machen.
Geil, viel Spaß dabei.
Ja, danke schön. Ihr werdet ja sicherlich mal zu Besuch vorbeikommen.
Auf jeden Fall, ich war ja gerade erst dort. Ich wusste nicht, wieso eigentlich Spanien?
Wieso Spanien? Ja, das ist auch relativ einfach. Ja, alles hat eine Story. Alles hat immer eine Story. Frankreich kommt für mich nicht in Frage. Also, nein, erste Voraussetzung. Ich hatte immer ein Haus, für 30.000 Mark vor 40 Jahren geschossen, in Türkisch-Zypern, also auf Zypern. In den Bergen, mit Blick aufs Meer. Das haben wir irgendwann verkauft, wir, meine damalige Frau und ich, weil wir einfach zu selten da waren. Und dann habe ich mir aber immer geschworen, irgendwann in meinem Leben werde ich nochmal ein Haus im Süden haben. Und natürlich im Süden muss es so sein, dass ich nicht das Kackwetter von Bremen habe, sondern es ist einfach so. In Berlin, ihr habt sogar noch besser. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Berlin gewohnt. Berlin hat wenigstens richtig Sommer, richtig knackig. Und häufig, damals war es jedenfalls so, vor 30 Jahren, ihr hattet damals hier auch noch richtig schöne Winter. Mhm. Eiskalt, viel Schnee. Und die beiden Sachen finde ich super, mag ich. Bremen hat das alles nicht. Bremen hat im Sommer 24 Grad und Regen und hat im Winter 8 Grad und Regen. Ja, ey, das kann es nicht sein. Also, wenn, muss es was sein, wo das Wetter ein bisschen stabil ist, wo viel Sonne ist. Ich brauche keine Hitze. Wir haben dann gesucht, was zu finden, wo wir vielleicht nicht im Sommer 40 Grad haben, kann ich auch nichts mit anfangen, aber wo es im Winter vielleicht 15 Grad und Sonne hat, so etwas. So, deswegen war dann Frankreich im Grunde raus, die französische Küste, weil in Frankreich wird es einfach zu kalt. Außerdem finde ich die Franzosen die besten Winzer der Welt, das sage ich jetzt mal einfach so pauschal, aber zum täglichen Miteinander bin ich nicht so frankophil.
Kannst kein Französisch?
Na, das ist eigentlich weniger der Punkt. Ich finde, die Franzosen haben schon so eine eigene Art. Ah, ja. Also so einen leichten Snobby-Touch haben die schon und nicht mein Ding. Die machen trotzdem die besten Weine der Welt. Das ist einfach so. Dann haben wir Italien angeguckt, weil meine Frau Italienisch spricht. Italien, Sizilien haben unsere Winzer uns gesagt, kannst du nicht machen. Viel zu gefährlich hier. Wirst zweimal im Jahr ausgeraubt. Lass das. Und wenn deine eigenen Winzer auf Sizilien dir schon sagen, komm bitte nicht, dann gilt das, glaube ich. Toskana ist sehr schön, wenn du hochfährst in Maremma und weiter hoch. Haben wir einen Winter, haben uns was angeguckt, ob wir ein Grundstück finden. 0 Grad Schnee. Geht nicht, zu kalt. Ja, und dann sind wir weiter rum. Barcelona war zu kalt. Dann sind wir mit dem Auto Stück für Stück Fiat 500 gemietet. Schön Cinquecento offen und dann runter die Küste bis nach Portugal. Und am Ende, was von der Landschaft, von der Temperatur und von den Menschen am besten passte, war Costa da Luz, also Andalusien. Und zwar der Südteil außerhalb des Mittelmeeres. Wir sind hinter Gibraltar. Wir sind also richtig im Wind des Atlantiks. Deswegen wird es da im Sommer auch nicht mehr als maximal 34 Grad. Hast aber ganz viel Sonne. Und dann haben wir etwas festgestellt, was ich auch nicht erwartet hätte. Wir haben über Netzwerke dann einen Architekt gefunden, Anwalt, was man alles so braucht. Und Andalusien ist hyperkorrekt. Die Menschen in Andalusien sind Handschlag gilt. Die Menschen in Andalusien sind auch, was die Arbeit angeht, die sind deutscher als deutsch. Das funktioniert erstklassig. Die Leute da sind wirklich straight. Ich kann mit der Mentalität.
So wie der Berliner Flughafen.
Ja, eben nicht. Das ist eben sehr deutsch. Nein, das ist das, was Harris vorhin gesagt hat, das ist die Weiterentwicklung der Menschen von früher zu heute. Früher wäre der Berliner Flughafen nicht passiert, weil irgendjemand Verantwortung übernommen hätte. Heute sagt jeder, bin ich denn zuständig? Ja. Muss ich das denn machen? Hat mir keiner gesagt. Ja. Der Berliner Flughafen, genau wie die Elbphilharmonie, ist gescheitert an der Nichtübernahme von Verantwortung.
Keine vorhandene Kompetenz.
Genau. Peinlich.
Einmal mit Profis arbeiten.
Einmal mit Profis.
Ja, aber das wäre vor 30 Jahren nicht passiert.
Niemals.
Oh. Ja, ich war vor kurzem auch da, das war richtig schön. Andalusien, war mega.
Ich dachte, du meinst den Flughafen.
Nee, Flughafen.
Ich
bin, bin aus Köln geflogen.
Ist da, ist jemand von euch schon von da geflogen?
Ja, ja, ich war jetzt die letzten paar Wochen öfters da.
Und wie war das?
Ist okay. Also ich hatte Kumpels, also DJs auch und so, die geflogen sind, die mir nur katastrophale Sachen erzählt haben. Und ich hatte echt panische Angst vor meinem ersten Flug da. Aber bei mir war alles cool. Ich habe mich gleich zurechtgefunden und das war alles cool. Ich finde es geil, dass es so eine Anzeige gibt mit diesen Sicherheitskontrollen, wo gerade viel los ist.
Das aber man blickt gut durch. Man
voll. Also ich hab gar, also das ganze Rumgeheule von den Leuten, die vorher da waren, habe ich nicht verstanden. Weil ich finde den Flughafen auch in Ordnung. Der ist übersichtlich.
Und bist du gut hingekommen? Gute Anbindung?
Klar, 15 Minuten, Alter. Mit einem Regio.
Ah ja, top.
Ostkreuz.
Ja, das ist super. Also
ja, das ist doch super.
Wenn du mit Auto fährst, brauchst du eine Dreiviertelstunde.
Ja, ja, gut, aber vom Ostkreuz kommst du gut hin.
Ostkreuz, Regiobahn, ja, Tipp. Einfach durchfahren. Fährt dich direkt in den Terminal rein.
Jetzt und zum Thema Verantwortung. Das interessiert mich ja jetzt, weil ich habe dich kennengelernt eigentlich mehr durch deinen Sohn, durch Luca.
Ja.
Weil der hat ja Berlin unsicher gemacht, während du zu Hause Chef warst.
Luca war erst bei dir, nachdem ich da schon zweimal war, um dir das mal ganz klar zu sagen.
War das tatsächlich?
Ich war zuerst und ich habe ihm empfohlen, geh mal hin. Willi ist gut.
Kann sein, ja.
Ja, aber es war
wir hatten
so
dann auf jeden Fall viel Spaß, Luca und ich.
Auf jeden Fall.
Und dann, also es wusste ja keiner, ich glaube, er wusste es am wenigsten, dass er das Ganze mal übernimmt. So. Also für mich war das zu Beginn klar so. Und ich habe immer gefragt, wann gehst du heim? Also ich glaube gar nicht. Also es war ja richtig.
Weißt du, Willi, ich glaube, es ist so. Ich glaube, wenn du da, ich wollte es natürlich immer gern, dass Luca irgendwann nach Hause kommt. Aber das Falscheste, was du machen kannst, ist irgendeinen Druck aufzubauen oder irgendeine Erwartungshaltung. Natürlich, was schade gewesen wäre, ich habe ja im Laufe der Jahrzehnte sowas aufgebaut, was auch, wenn wir noch nicht so groß waren, wie wir es jetzt sind, durchaus Interesse im Markt hervorgerufen hatte. Ich hätte also irgendwann verkaufen müssen. Und auch können. Nur war mir die Vorstellung, dass Luca es vielleicht weitermacht, natürlich die viel liebere. Luca war aber auf einem ganz anderen Trip. Luca war, wie gesagt, hatte hier Venture-Capital-Firmen, auch in Berlin war er hier schon bei Atlantic Labs, hat da gearbeitet, war später im Studium in London, hatte viele Verbindungen, war dann bei McKinsey, hätte da auch eine Karriere machen können.
Da hat er mir mal erklärt, Entschuldigung, so ja. Er hat jetzt so einen Drink mit anderen erfunden, da musst du nicht mehr Mittagessen. Und ich dachte so, Alter, wenn dass dein Vater so entgegengesetzt jeglicher Kulinarik, dachte ich so, oh, bitte erzähl mir das jetzt nicht.
Aber Willi, das täuscht insoweit, als Luca während seines Schülerdaseins ganz viele Praktika in Küchen gemacht hat. Der kocht unglaublich gerne und der hat früher schon in der Oberstufe mehrere Praktika in Topküchen in Bremen gemacht. Also sofern es Topküchen in Bremen gibt, sorry. Aber in diesem Rahmen, das ist schon sein Interesse und der hat eine extrem gute Nase und guten Gaumen. Der probiert auch sehr gut. Nur hat er einfach noch größeres Faible für Zahlen, Marketing, Web, Internet. Aber er könnte, wenn es sein müsste, könnte Luca Weintexte schreiben und ganz hervorragend, weil er gut probiert, auch aussuchen. Wir haben jetzt einen Rosé aus der Provence aufgenommen, den hat er ganz allein gefunden während seines Urlaubs. Also der kann das schon, nur ist sein Hauptinteresse woanders. Und als er dann bei McKinsey war und irgendwann sagte, ja, jetzt bin ich jetzt ein paar Jahre bei McKinsey, ich glaube, ich habe da jetzt genug gelernt, so richtig viel beibringen könnte mir auch nicht mehr. Was will ich jetzt tun? Dann wollte er eigentlich eher mit Kumpeln zusammen in Berlin so ein Venture Capital irgendwas Ding gründen und hat sich getroffen mit denen und ich habe immer gesagt, Luca, das kann nichts werden, wenn du nicht weißt, was du gründen willst. Einfach nur gründen, ohne Inhalt ist ja, fehlt ja das Herzblut. Aber die ticken heute völlig anders. Die denken wirklich, so ist ja Rocket Internet und Atlantic Labs, die sind immer so, die sagen, Hauptsache man gründet was. Ich persönlich komme aus der alten Welt und sage, völliger Quatsch, Hauptsache man brennt für etwas. Und dann kann man daraus etwas machen. Aber die ticken eben anders. Also gründen.
Also bist du mehr der Weinenthusiast und Luca mehr der Kaufmann in
Wirklichkeit? Ja, sicher. Ganz klar.
Deshalb ergänzt ihr euch auch so gut.
Ja, ja, deswegen ergänzt uns auch so gut. Und keiner erhebt den Anspruch, dass er den anderen in seinem Gebiet verbessern könnte. Wir reden aber über alles. Wir reden sowohl über Wein als auch über das Kaufmännische. Das tun wir schon beides. Und dann haben wir auf jeden Fall einen gemeinsamen Urlaub in Peru gemacht. 3 Wochen musste ich mit meiner Gewichtsklasse auf die 4000 Meter hohen Berge und sowas alles. War hammerhart. In der Zeit haben wir überlegt, passen wir zusammen. Also, dass wir menschlich zusammenpassen, war immer klar. Der war schon als kleines Kind, hat er seine Konflikte, seine Pubertätssachen mit seiner Mutter ausgetragen, nie mit mir. Wir haben also nie Stress gehabt. Obwohl wir jeden Tag streiten. Aber nie wirklich einen Stress. Also es war klar, dass wir passen, aber wollen wir dann auch zusammenarbeiten? Und das haben wir eben auf diesen 3 Wochen, in diesen 3 Wochen Peru erarbeitet, dass es sein könnte. Dann hat er nochmal mit seinen Kumpels hier in Berlin versucht, eine Gründung auf die Beine zu stellen. Irgendwann hat er auch gemerkt, ohne zündendes Thema ist das auch Quatsch. Dann hat er gesagt, ich glaube dann hier. Und dann war es auch klar, wenn er kommt, dann gebe ich ihm die Hälfte ab, was ich getan habe. Und du bist die Zukunft. Das heißt, du entscheidest ganz viel mit. Also wir sind 50-50, aber natürlich weiß ich auch, dass ich das in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr mache und dass er die Zukunft bestimmen muss. Wir haben eine Art Grundgesetz geschrieben, nämlich, dass wir bei diesem Premium bleiben. Wir bleiben in der Nische, wir bleiben Premium-Händler Nummer 1 und bauen das aus. Wir wollen nicht Havesco oder irgendetwas werden. Wir wollen nicht wie Campo und wie sie alle heißen werden oder Belvini, was du gerade genannt hast. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen High-End bleiben. Und in diesem High-End wollen wir wachsen. Und das darf er tun und das muss er tun. Das ist dann sein Leben. Und ich helfe so lange mit, wie es einfach Sinn macht. Das heißt, die nächsten 10 Jahre wirst du mich wahrscheinlich noch in irgendeiner Form in diesem Metier erleben und dann vielleicht irgendwann nicht mehr.
Was schon eine sehr, sehr, sehr krasse Einstellung ist, weil eigentlich scheitert es ja immer an so einer Übernahme. Also wenn du es jetzt vergleichst mit deinen ganzen Lieferanten, es sind ja wahnsinnig viele Weingüter genau daran gescheitert, dass die Übernahme oder die Generationsübernahme nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat.
Ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie, bei uns zu Hause ist es auch daran gescheitert. Also es scheitert ganz häufig genau daran. Aber eine Sache, die ich im Grunde nicht verstehe, weil was kann dir denn Besseres passieren, als dein eigener Sohn oder Tochter, deine Kinder, was auch immer, dass die Lust haben, deine Sache auf einem höheren Level, die müssen sich ja selber bitte verwirklichen dürfen, einzubringen und das fortzuführen. Was Schöneres kann es gar nicht geben. Und abgeben, wenn du genug hast. Ich meine, mehr als ein Kotelett kannst du auch nicht essen oder mehr als eine tolle Flasche Wein. Ja, das ist doch so. Es ist doch so. Ich hab wirklich nicht, ich brauche nicht sparen, aber ich brauche auch keinen Bugatti fahren. Das ist, geh mir Marsch vorbei. Das ist so, ich brauche einen gewissen Luxus, wie wir alle gerne Luxus haben, aber ich brauche keine Audemars Piguet, irgendwas schießt mich tot am Arm. Ich brauche keine 10.000 Euro Rolex. Ich kaufe meine Autos bisher, die letzten 15 Jahre immer nur gebraucht. Tolle Autos, aber gebraucht, weil die kosten einfach nur ein Drittel. Und ich mag Luxus und ich mag auch toll leben. Aber wo ist mein Problem, wenn ich genug habe, die Hälfte zu verschenken?
Ja, man definiert vielleicht den Luxus auch anders. Für dich ist vielleicht mehr Luxus, einmal in einen 3-Sterne zu gehen und es weintechnisch krachen zu lassen,
klar,
wie jetzt die Rolex vorzuzeigen, nicht?
Die Rolex ist mir, genau, geht mir voll am Arsch vorbei. Ja. Wobei ich natürlich in dem 3-Sterne-Schuppen, ich trinke kein 2000 Euro Latasch, weil das, da bin ich dann auch irgendwo, wo ich denke, scheiße, habe ich letzte Woche auf dem Weingut noch getrunken, für umsonst, stand neben dem Besitzer, warum soll ich dafür jetzt so viel Geld ausgeben? Also ich habe schon meine Grenzen, aber ich habe null Probleme, mal 500 Euro für einen Wein, den ich, wo ich immer schon hinterherlaufe, auszugeben, klar, da ist dann mehr mein Hobby. Oder natürlich, jetzt wo ich gesagt habe, wir ziehen nach Spanien, natürlich will ich es da auch schön haben. Aber ich brauche nicht das letzte Quäntchen Luxus und vor allen Dingen brauche ich es nicht allein. Das ist so, wann trinke ich meine teuersten Flaschen Wein? Wenn Freunde zu Besuch sind. Alles andere ist doch Gaga. Eine Freude, die du nicht teilst, ist nur die Hälfte wert.
Aber hast du manchmal schon so das Gefühl von so ein bisschen Wehmut, wenn du jetzt merkst, also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dieses Gespräch ist mit wann gehst du in Rente oder so. Ja. Aber tut das nicht manchmal weh, wenn du so sagst, da hast du jetzt den Elias, der ein wahnsinnig guter Verkost ist, aber denkt man sich nicht manchmal so, scheiße, vielleicht könnte ich es nicht doch besser? Oder gibt man dann so...
Wirklich, solange ich noch so eingebildet bin, zu glauben, ich könnte es besser, solange ist die Welt noch in Ordnung. Im Moment denke ich in der Tat, dass ich noch verdammt gut probiere. Ich weiß, dass Elias genauso gut probiert, aber ich bin sicher, er ist auch nicht besser als ich. aber ist auf einem ganz hohen Level. Toller Level, aber das kann ich schon auch noch. Und weißt du, wenn ich in die nächsten 10 Jahre, werde ich das sicher noch tun, wenn ich dann Gebiete abgebe, also die habe ich dir erzählt, die Anja kommt neu, die wird wahrscheinlich Italien kriegen, die wird Übersee kriegen, dann finde ich sie auch toll. Und ich werde ja dran partizipieren, sie wird ja die Sachen vorstellen. Nee, ich habe nicht das Problem, dass ich anderen Leuten die Qualität nicht gönne. Aber es gibt in der Tat, jetzt komme ich wieder dahin zurück, es gibt gar nicht so viele Leute, die das so gut können. Wenn du sagst, wer in Deutschland, wen kennst du in Deutschland, der wirklich genial Wein probiert, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Das sind nicht so viele.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja.
Und deswegen haben wir auch so lange gesucht nach den Scouts. Elias ist uns durch einen ganz glücklichen Zufall fast zugeflogen als Assistent. Der hat meine Texte geschrieben, die ich diktiert habe. Und dann haben wir festgestellt, der kann das saugut. Wahrscheinlich kann er auch saugut probieren. Dann haben wir es ausprobiert. Und die Anja, die war, wie gesagt, 8 Jahre im Drei-Sterne-Schuppen in London. Die hat dreimal, ist sie durchs Master-Sommelier gefallen, weil sie jeweils eine Prüfung zeitlich nicht geschafft hat. Die ist so unglaublich fit. Die weiß so viel, die weiß doppelt so viel wie ich. Das finde ich auch toll, wenn du solche Leute hast, wo du weißt, dass die mega gut sind. Und die zu finden, hat uns unglaublich viel Zeit gekostet. Wir würden aber nie jemanden nehmen, der zweitklassig ist. Was sollen wir damit?
Aber das ist ja, glaube ich, der größte Punkt bei Lobenberg, wo ihr euch unterscheidet zwischen vielleicht allen anderen, in der Größe natürlich, dass man immer weiß, also es gibt zum Schluss dich und dich kennt jeder, oder jeder Sommelier zumindest, und da kann man sich immer drauf verlassen, auf die Bewertung. Natürlich bist du oft ein bisschen hoch, haben wir ja schon besprochen, das Thema. Aber trotzdem, also den Verlauf der Qualität, ist es schlecht, ist es gut, ist es vom Jahrgang her, wie ist das Gebiet, wie schmeckt das Ganze? Man kann sich darauf verlassen und man weiß, dass da Leute dahinter stehen, die sich wirklich auskennen, zumindest so gut wie einer selber oder besser. Ja. Und das gibt es ja so. Also in der ganzen heutigen Startup-Weinhandel-Welt, schieß mich tot, über die wir gerade geredet haben, es ist ja in Wirklichkeit alles Wischiwaschi, ne?
Ich sage jetzt mal was, das klingt ein bisschen provokant, ist auch so gemeint, aber die Wahrheit dahinter ist eigentlich viel wichtiger. Mein ganzes Leben im Wein und auch heute noch, kann ich für uns sagen, wir arbeiten nicht für Geld. Das ist, im ersten Moment sagst du, was ein blöder Spruch. Aber die Motivation ist nicht Geld. Und wenn du diese, die wir gerade alle angesprochen haben, die wie Campus Belvinis dieser Welt, das sind alles Investments, da sind alle Investoren dahinter, die haben investiert nicht, weil die Weinliebhaber sind. Die haben investiert, weil die Geld verdienen wollen. Und das ist völlig korrekt, das ist völlig in Ordnung. Ich finde Lidl, Aldi, alles gut, die dürfen alle jedes Geld der Welt verdienen. Aber da geht's nicht um die Produkte, da geht's nur um die Kohle. Und darum ist es mir nie gegangen. Und ich finde das völlig öde. Als Luca nach Hause kam, war das Erste, was wir gemacht haben, ein Grundgesetz zu schreiben. High Quality, Premium, alles, was wir nicht mögen, kommt hier nicht ins Programm. Und solange du dem folgst, solange du glühst, solange die Leidenschaft vorne steht, bist du glaubwürdig. Und dann kannst du das vermitteln. Wenn du das irgendwann, wenn du diesen Stecker rausziehst, dann bist du in der Tat hinterher...
Schwierig. Wie gefällt uns der Wein?
Der gefällt mir, weiß ich gar nicht, weil ich noch gar nicht habe.
Wirklich? Trinkst du so langsam heute oder was?
Ich bin der Einzige, der hier auch ein bisschen nachdenken muss beim Reden.
Das stimmt.
Ihr fragt ja nur.
Voll gut.
Ich bin auch schon beim nächsten. Das ist nämlich ein Wein, wo wir uns mal, also ich bilde mir ein.
Du bist schon bei deinem Österreicher?
Ich bin schon beim Österreicher.
Ach, du saufst einfach zu schnell.
Will ja.
Bist du auch beim zweiten? Nee.
Also doch, ich bin beim zweiten. Ja,
ja. Und den magst du nicht?
Nee.
Der ist dir zu
sehr. Der ist schon zu stark
gleich. Das ist Schale, ne?
Das ist so, das knallt gleich
auf. Er hat also Zunge. Grüne Noten, gell?
Ja, ja, das will er ja, das will ja der Silvan. Mhm. Er will das Grüne. Er macht ja 100% Full Bunch.
Ja.
Manche Jahre etwas weniger. Ich finde den Wein großes Kino.
Ich mag das auch sehr gern, aber ich verstehe, warum Harry dann nicht.
Ich verstehe das auch.
Das ist schön, dass ihr das versteht.
Ja. Ja.
Ich verstehe es nicht.
Aber der ist nicht so weit weg von dem ersten.
Nee, ist er nicht.
Er ist näher an dem ersten, du wirst für den dritten gleich probieren, der ist näher am ersten als am dritten.
Ja.
Weil das bisschen Grün, was du drin hast, das bisschen Schale, wenn du diesen Wein jetzt dekantieren würdest, das würde ja der Willi in seinem Restaurant machen, der würde dir den dekantieren und sagen, ich bring dir den in 2 Stunden wieder. Dann würdest du den mögen.
Nur so fürs Verständnis, ich habe es auch erst gerade frisch gelernt, dekantieren ist...
Ach so, raus aus der Flasche.
Ja, ich habe es bei ihm jetzt gelernt, aber damit ihr das nochmal sagt.
Weil ja,
ich
weiß, ja, der Wein braucht Luft. Also die ganze Kunst, um einen Gerbstoff im Laufe der Zeit weicher zu machen, besteht in der Oxidation. Oxidation ist Luft dran lassen. Du nimmst deinen Käse aus dem Kühlschrank, lässt ihn ein paar Stunden draußen stehen, dann hat er sehr viel mehr Aromen, weil er mit dem Sauerstoff reagiert hat. Alles das, Sauerstoff ist wichtig für diese Weiterentwicklung. Und der Ausbau in Holzfässern geschieht nicht, weil Holz so schön ist oder weil Holz Eiche und Vanille abgibt, sondern geschieht ausschließlich im Holzfass, weil Holz luftdurchlässig ist. Der ganze Holzfassausbau geht nur um Oxidation. Luft in den Wein, damit die Gerbstoffe weicher werden. Das ist das ganze Geheimnis.
Alles klar.
Also es muss Luft dran. Und wenn du jetzt diesen Wein in die Karaffe kippst, möglichst Sturz gießen, nicht vorsichtig, nicht so, einfach von oben runter klatsch, plottern lassen. Kannst auch, wenn du nichts hast, nimmst zu Hause eine Plastikschüssel, hau rein das Zeug, lass Luft rein und nach 2 Stunden ist die Reaktion erfolgt und viele der Gerbstoffe sind dann einfach ein bisschen weicher und runder geworden, weil sie mit der Luft, mit dem Sauerstoff die Entwicklung gemacht haben. Und das machst du also als brutal schnelle Entwicklung. Und dann geben sich so ein paar von den Sprödigkeiten, die du jetzt noch findest. In 2 Stunden ist der Wein für dich trinkbar.
Was sich dann aber belüften nennt und nicht dekantieren. Unter dem Dekantieren versteht man nämlich das Trennen der harten Sedimente im Wein, also Depot oder was auch immer, von der Flüssigkeit. Ja, das macht man ganz vorsichtig quasi. Ja, muss ich jetzt auch sagen. Ne? Nachdem er mich vorher bei dem Bordeaux-Thema
so zurückgedrängt hat, muss ich jetzt
da auch zurückschießen. Ich ärgere ihn doch nur. Also, ich habe da gar keine Ahnung. Deswegen, aber ich habe das letztens bei ihm gelernt, mit dem Dekantieren. Und da hat er mir das dann auch erklärt.
Mit dem Belüften.
Ja, ja. Mit dem Belüften. Ja, genau.
Grob filtrieren kann man auch. Wenn ein Wein besonders gut ist, direkt durchs Kanalgitter. Ciao.
Nein, aber dieser Wein ist mit den Rappen, er ist ein bisschen grün, aber er ist schon sehr elegant, sehr fein. Und du bist jetzt schon bei deinem
Blaufränkisch, den ich heute extra schon zu Hause aufgemacht und verkostet habe, dann den Kork wieder reingesteckt und mir jetzt nicht 100% sicher bin, ob er noch da einen leichten Pepscher hat.
Du hast, du kommst aus welcher Region in Österreich?
Gebürtig? Aus der Steiermark. Direkt an der burgenländischen Grenze allerdings. Also ich sehe mich so.
Also das heißt, du hast zu Wachter Wiesler und zum Werlitsch eine persönliche Beziehung sozusagen.
Ja, zu allen eigentlich so. Genau.
Ja, ja aber also auch schon von der Region.
Von der Region, ja, das stimmt. Ja. Obwohl ich näher am burgenländischen Weinbaugebiet bin als zum Steirischen.
Willi, dann schenk mir einen Schluck ein.
Versuch du das mal. Auf jeden Fall habe ich dir den Wein damals gegeben, als ich mich erinnern kann, als du zum ersten Mal damals in der Cordoba aufgeschlagen bist.
Du mir?
Ja.
Das erinnerst du noch?
Selbstverständlich.
Der Mund ist sauber, die Nase hat einen Dutch.
Bisschen, gell?
Ja. Aber der Mund ist gut. Also ich würde diesen Wein im Grunde nicht reklamieren, wenn ich in der Weinbar wäre. Weil der Mund einfach wirklich schön ist. Den Wein willst du nicht.
Ich will den auch mal.
Ja, den musst du nehmen.
Hervorragend. Ist ein völlig unterschätzter Blaufränkischer Jahrgang, nämlich 2014. Die haben echt lang gebraucht. Und mich freut es, dass die heute eigentlich alle singen. Es war danach
der Das ist noch vom zweiten, Jahrgang, wo du jetzt sagst. Dann nehmen wir den dritten. Wollen wir schauen.
Und jetzt, ja. Und die singen eigentlich.
Der dritte ist natürlich, verglichen mit einem richtigen Pauillac, ist der immer noch harmlos. Also mit einem richtigen Bordeaux ist das alles noch easygoing.
Und Bordeaux ist das, was du am liebsten trinkst, also das Richtige.
Nee. Ich trinke nur manche Bordeaux besonders gern. Aber Pauillac ist eine sehr maskuline Region. Das ist dann sehr gerbstoffreich. Das ist nicht meine Lieblingsregion. Also ich trinke im Bordeaux auch nur die Regionen am liebsten, die weicher sind, geschmeidiger sind. Pomerol, Bassin de Mion, Castillon. Ich trinke wenig maskuline Weine.
Also eigentlich magst du die Blaufränkisch aus dem Südburgenland auch. Das ist Blaufränkisch aus dem Südburgenland.
Ja, ja. Ich mag das. Ja, ja. Ich mag das, aber ich mag sie im Grunde nicht. Der ist ja noch jugendlich. Der ist 2014. Mhm. Aber im Grunde ist er zu jung. Vom Charakter.
Stimmt,
ja. Ich mag Blaufränkisch, wenn sie diese wilde Jugend abgelegt haben. Also wenn du vom Moritzschen 10 Jahre gereiften, dann wird's gut.
Ja, das sinkt.
Ja. Ja.
Ich habe eine große Liebe, Blaufränkisch, nicht?
Den mag ich ein bisschen irgendwie.
Weil die Frucht so stark ist.
Irgendwas hat der.
Ja. Dieses Blutige. Ja, genau. Ist übrigens richtig. Hätte ich auch im Text geschrieben. Absolut.
Bist Texten, gut? Wo hast du eigentlich das Texten her? Du textest ja alles selber.
Ja.
Du diktierst wie David Schildknecht.
Ja,
du
hast genau. So
ein kleines Diktaphon und dann genau. Murmelst du da alles rein.
Hier, also, mein iPhone. Mein iPhone versendet okay. Direkt an meine Leute, die schreiben. Super. Wo ich das Texten her habe, ich konnte immer schon gut schreiben. Also ich hatte Deutschleistungskurs im Abitur. Ich konnte immer schon gut schreiben. Ich konnte immer gut knackig kurz gut schreiben. Das liegt mir einfach. Und gut quatschen kann ich eigentlich auch. Und ich habe einfach kein Problem mit Kommunikation.
Ja, voll gut.
Und wenn du dann gut schreiben kannst, ich bringe es gut auf den Punkt. Meine Texte geben meine Emotionen wieder, aber eben nicht nur Emotionen. Also ich finde Texte, wenn sie nur sagen, mir läuft ein Schauer den Rücken runter, die Haare auf den Arm stellen sich auf und ich bin geflasht, das ist mir zu wenig. Ich mag Mischungen, wo du ein paar Fakten hast, nämlich Frucht, welche Frucht oder wie du gerade sagst, Blut, Eisen. Blut und Eisen hängen ganz stark zusammen, ja. Übrigens. Ist die gleiche Geschmacksrichtung. Mhm. Wenn du ein paar solche Sachen sagst plus Emotionalität, dann ist das gut, weil dann nimmst du deinen Leser mit. Der kriegt deine Emotionen mit plus ein paar Fakten und dann ist ein Weintext gut. Wenn du nur das eine machst, nur die Emotionen, ist es langweilig, weil du wiederholst dich unendlich. Und wenn du nur die Fakten machst, nur die Analyse, dann wird's langweilig. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, manche deutsche Weinjournalisten, die einfach nur eine Fehlerbeschreibungskette aus Papier bringen. Das bringt nichts. Dann willst ja du das auch nicht trinken.
Obwohl du eigentlich ein voll emotionaler Typ bist, nicht?
Ja, aber ich versuche ein paar Fakten wie Bluteisen, Johannisbeere, was immer hier reingehört. Sauerkirsche hat ganz viel Sauerkirsche. Die Geschmackseindrücke müssen rein, plus das Emotionale. Macht's mich an, finde ich's toll.
Warst du jemals Sommelier eigentlich?
Nee.
Auch nie sowas irgendwie
gemacht? Auch nicht aus Hobby, nee. Also Sommeliers haben ja einen zweischneidigen Ruf in Deutschland. Willi, hör mal weg.
Ich bin ein Wirt.
Ach, du bist ein Wirt.
Ja, das ist gut, das hilft ihm. Sommeliers sind natürlich in Wirklichkeit ein bisschen die Klugscheißer der Nation und haben eigentlich in Deutschland unter Händlern und Winzern nicht so einen super Ruf, weil sie einfach, Sommeliers haben den Ruf, egal wie gut der Wein ist, Hauptsache ich habe ihn entdeckt. Und das ist ein bisschen so ein Ding bei Sommeliers. Da geht's Hauptsache darum, dass sie sich ihr Ding. Und deswegen ist es immer schwierig. Am besten mit Sommeliers musst du das immer trennen. Dass du weißt, was will er jetzt? Will er jetzt sich in den Vordergrund oder hat er wirklich was Tolles entdeckt? Und deswegen haben die so ein bisschen einen zweischneidigen Ruf. Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben?
Ja, ich würde sagen, dass Sommeliers auf mehrere Probleme haben als nur den. aber ja, ich glaube, das ist schon. Er will natürlich auch immer der Einzige sein, der den Wein auf der Karte hat.
Ganz klar.
So, ganz klar.
Ja, ganz
exklusiv,
klar. Wenn man diesen Anspruch und noch mal, er hat ihn entdeckt.
Ja,
das ist wichtig.
Nur ja, ich glaube, da gibt es viel Teamhafte. Aber ja. Wie gesagt, es gibt da spektakuläre Top-Kollegen, nicht? Das sind jetzt nicht alle. Aber du hast schon recht
wahrscheinlich. Es gibt natürlich. Der optimale Sommelier ist quasi in Anführungsstrichen auch ein bisschen der Diener desjenigen, der da trinkt. Mhm. Sprich, der weiß und kann antizipieren, was für einen Kunden habe ich da jetzt, wo geht der hin. Ich sagte mal ein Gegenbeispiel eines guten Sommeliers. Ich war mal im Tour d'Argent in Paris, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal drin war. 3 Sterne, Paris, du guckst auf die Szene, super geiler Schuppen. Da sitzt da so ein schwedischer Millionär vor uns. Wir trinken irgendwas Bescheidenes, weil der Schweinepreise für Weine. Und der ist bestellt, also im Tour d'Argent in Frankreich, bestellt einen Graftlachs. Ja? Also überhaupt schon einen Lachs in dem französischen 3-Sterne-Schuppen zu bestellen mit schwedischer Kräutersoße ist ja schon mal Schwachsinn. Und was trinkt er dazu? Chateau Margaux vom Sommelier. Freudig empfohlen. 83 Chateau Margaux zum Graftlachs. Ey, da hätte ich 2 Leute aus dem Fenster schmeißen müssen. So schlimm ist das. Und das ist eben der Sommelier, der hätte unbedingt sagen müssen, also eigentlich hätte er sagen müssen, den Lachs lassen wir mal weg, weil es gibt so schicke andere Sachen in Frankreich. Und dann hätte er sagen müssen, und bitte kein Rotwein jetzt zu diesem Graftlachs. Es geht einfach nicht. Und es gibt andere Sommeliers, habe ich damals erlebt, im sag mal 3 Sterne Müller Nee, im anderen, im Barreis. Mhm. Da war lange ein Sommelier, den kennst du auch.
Ich vergesse. Michael Köhle?
Nee,
der früher noch, der jetzt in Berlin ist, ne?
Aber auf jeden Fall, okay, großes Kino, wenn ein Sommelier ahnt, was du willst, ahnt, wohin du willst und berät dich in diese Richtung, ja, perfekt. Das ist ein Sommelier, wo ich einfach sage, geil, der hat verstanden, wo du hin willst und auf dem Weg folgt er dir.
Ja, oder er isst einfach gerne einen Kraft Lachs und trinkt gerne einen Chateau Margaux, weil aber ich hasse ja Getränkebegleitungen, wie wahrscheinlich schon viele wissen.
Ja.
Und ja, also wenn einer das will, dann soll er es kriegen.
Aber Willi, wir gehen ja in ein Restaurant, bestellen erst den Wein und dann sagen wir, und sagen, weil wir einen geilen Wein entdeckt haben, und dann sagen wir, verdammt nochmal, was können wir denn jetzt dazu essen? Das ist ja der andere Ansatz.
Ja, genau.
Aber der klassische Ansatz ist, da geht ein Mensch in ein Restaurant und sucht einfach was Begleitendes. Und dann finde ich den Sommelier toll, der sensibel in die Geschmacksrichtung des Gastes beraten kann. Das finde ich dann toll. Und ich finde nicht so toll der Sommelier, der den einfach überrollt. So, weil er sich einfach produzieren will oder
geil, wie auch finde, immer. Ja. Aber du isst gern.
Das sieht man, eins,
oder? Hobby. Nein, das kann auch heute jetzt nicht drauf. Ich kenne dich ja nicht, really? Anders, aber es gehört natürlich dazu zum Geschmack, oder?
Ja, also, ja, ja, selbstverständlich.
Wo isst man in Bremen gut?
Können wir ein neues Thema anschauen? Nein, das Hauptproblem ist, es gab ein wunderbares Restaurant, das kennst du auch, Grasshoff.
Darauf wollte ich jetzt noch.
Genau. Grasshoff hat leider vor 2 Wochen die Tore für immer geschlossen, weil die Besitzer natürlich unter der Covid-Zeit sehr stark gelitten haben. Sie hatten leider eine doppelte Erschwernis. Sie hatten das beste Restaurant in Bremen und sie hatten einen wunderbaren Feinkostladen. Weil sie aber den Feinkostladen und das Restaurant als eine Einheit hatten, haben sie kein Kurzarbeitergeld und nichts gekriegt. Weil sie waren ja kein Restaurant, sie waren ja auch ein Ladengeschäft. Das heißt, sie haben keine Kohle gekriegt. Das ist natürlich brutal. Nach dieser Covid-Zeit, als sie wieder aufgemacht haben, jetzt mit dieser Getrenntgeschichte und Trennwand und was weiß ich, die hätten Jahre gebraucht, um sich zu erholen. Und sie sind beide end-50 und haben gesagt, und jetzt kommt hinzu, die Tochter hat gerade beschlossen, dass sie mit ihrem Freund nach Süddeutschland zieht und den Laden nicht weitermacht. Da kommt dieses, was mir zum Glück nicht passiert ist, wenn dein Kind, was du eigentlich auserkoren hast, dir zu folgen, sagt, ich will das gar nicht, dann hast du irgendwann, ist der Stecker raus. Dann sagst du, ja, was soll ich dann
noch heute machen?
Und dann haben sie gesagt, jetzt nochmal wieder vom Scratch to Top, von Null wieder anfangen und unseren Laden wieder hochbauen. Das tun wir nicht. Sie haben genug Ersparnisse über die Jahrzehnte. Und dann haben sie gesagt, wir schließen ab. Sie schließen ab für immer. Dadurch ist unser bestes Restaurant in Bremen leider aus der Welt. Mit ganz, ganz sympathischen Besitzern. Du kennst sie auch, du warst da auch schon mal essen. Toll, tolle Weinkarte, alles schick, aber weg ist es. So, und das ist eben das Beste gewesen, was wir hatten. Dann gab es ein weiteres, Topaz kennst du auch. Damals Holle Schmidt, auch das kennst du. Die haben auch geschlossen, sind umgezogen, sind nicht ganz auf dem Level, wo sie früher waren. Also im Moment ist Bremen, ja, es gibt Al Papagallo, es gibt ganz nette, sehr gute Italiener, aber wir sind nicht mehr auf dem Niveau, was wir mal hatten. Und wir sind ganz sicher nicht auf dem Niveau, was Berlin hat. Und das ist ein bisschen schade. Ich liebe Bremen. Ich finde, in Bremen kann man noch besser wohnen als in Berlin, wo ich sehr gern gewohnt habe. Aber die kulinarische Szene in Berlin finde ich super gut.
Was hast du gemacht in Berlin?
Ich bin nach meinem Studium, ich habe ja Volkswirtschaft studiert, habe das abgeschlossen in Münster. Meine Freundin hat Pädagogik studiert und ist nach Berlin gegangen und ich bin mitgegangen. Und dann habe ich hier bei damals einer volkswirtschaftlichen Stelle des Senats, das hieß Technologievermittlungsagentur, habe ich also meinen ersten Job angenommen als Volkswirt und habe hier gearbeitet und habe an Gutachten mitgearbeitet und geschrieben. Aus der Zeit weiß ich, traue keinem Gutachten, was du nicht selbst gefälscht hast. Nein, jedes Gutachten muss am Ende den Satz haben, aber im Übrigen muss ich darauf hinweisen, dass das und das näher untersucht werden muss, weil das konnten wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht. Du musst ja einen Anschluss einwerben. Du machst schon einen seriösen Job, aber trotzdem ist es natürlich so, dass du weißt, wer gibt dir den Auftrag und ein bisschen, was will der auch sehen. Das ist einfach so. Jeder, der hier von der Regierung irgendeinen Auftrag an irgendein Gutachten gibt, weiß doch, was er gern sehen möchte. Und das weiß der Gutachter auch. Ist so. Also, habe ich hier gearbeitet, war auch toll. Und dann irgendwann ereilte mich der Ruf meiner Mutter, muss ich wieder eine Schleife in die Vergangenheit ziehen. Ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie und mein Vater hat viele Unternehmen gegründet, hinterher tausende von Mitarbeitern überall in Deutschland. Ich bin aus Frust und Protest weggegangen, habe Soziologie und Philosophie studiert, habe keinen Kontakt mehr gehabt und irgendwann hat sie gesagt, mein Vater ist früh gestorben, als ich 11 war, hat sie gesagt, jetzt kannst du wieder zurückkommen, kannst ein paar Niederlassungen für uns übernehmen und kannst irgendwie mal gucken, ob du nicht vielleicht doch auch Nachfolger in der Firma wirst. So, und so bin ich, so wie Luca zu mir gekommen ist, bin ich in unser Unternehmen nach Hause gegangen und habe aber nach 5 Jahren festgestellt, dass es in der Konstellation mit meinem Stiefvater, meiner Mutter so nicht funktioniert und bin dann nach 6 Jahren wieder rausgegangen und habe dann beschlossen, ich werde Weinhändler, nachdem ich ein Jahr im Ausland gewohnt habe mit meiner Frau und Kind, unser Häuschen in den Bergen auf Zypern, haben wir ein Jahr gewohnt, in dem Jahr habe ich überlegt, was mache ich und dann war klar, ich werde Weinhändler, nie wieder Krawatte, nie wieder Jackett, nie wieder Chefs. Und geil. Dem bin ich
dran. Wann hast du das letzte Mal eine lange Hose getragen?
Wenn es zu kalt wird.
Ich kenne dich jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, ja. Und ich bin noch nie mit einer langen
Hose. Weil wir uns noch nie im Winter getroffen haben. Also wenn es draußen 5 Grad hat und Schneeregen, habe ich auch eine lange Hose an. Aber natürlich ziehe ich auch deswegen nach Spanien, weil da brauche ich sie nie wieder. Bei 15 Grad und Sonne im Januar, alles schick.
Alles cool.
Ich mag es gern sehr, sehr leger. Es muss nicht gammelig sein, aber sehr leger. Finde ich einfach gut. Und wie gesagt, Krawatte habe ich mir damals geschworen, nie wieder. Braucht man, wozu braucht man die auch? Du weißt, wo der Name Krawatte herkommt, ne? Das ist der Kroate aus dem Dreißigjährigen Krieg. Die Kroaten im Dreißigjährigen Krieg haben zur Unterscheidung, damals gab es ja Dreißigjährigen Krieg, kennst du auch, ja, in die Schweden, die Preußen, alle waren in Europa unterwegs und haben sich gegenseitig 30 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen. Und damit du die ganzen Volksgruppen von unterscheiden kanntest, haben die sich alle irgendwelche Merkmale gegeben. Die Deutschen haben sich zum Beispiel das schwarz-rot-goldene Tuch um die Hüften geschlungen. Daher kommt unsere Nationalfahne aus dem Dreißigjährigen Krieg, weil diese Deutschen da diese Farben getragen haben. Daher kommt die Fahne. Die Kroaten haben ein Tuch, rot-weiß gepunktetes Tuch um den Hals gehabt. Das ist der Kroate. Das ist unsere Krawatte. Also, es hat alles schon sehr lustige Begebenheiten.
Mit Bremen, mit kein Restaurant und so.
Warum? Nein, kein nicht, aber. Ja,
warum machst du das denn nicht dann?
Ja, nein, es ist eher, wenn, es ist eher Luca, der, wie ich vorhin sagte, der eben sehr gern kocht und aus der Ecke kommt, der so ein Faible dafür hätte. Also ich will nicht ausschließen, dass es Luca irgendwann passiert, zu sagen, so verdammt nochmal, jetzt machen wir hier richtig auf Sterne. Aber das ist ein Luxus, den du dir leisten können musst. Ich kann mir den zwar finanziell heute leisten, aber mich interessiert es nicht so sehr wie meine 1000 Quadratmeter Weinberg. Ich bin schon noch, ich esse gerne, aber ich bin noch viel geiler auf Wein als auf Essen. Und bei Luca könnte das in der Tat irgendwann passieren.
So, und Lobenberg, also die Entwicklung ist grandios, muss ich sagen. Vor allem so die letzten Jahre, was alles passiert ist. Ihr seid auch so online-mäßig aufgestellt wie kein anderer. Ich glaube, alle meine Freunde bestellen bei Lobenberg Wein, oder sehr, sehr viele.
Das ist super, darf ich deinen Blaufränkisch zwischendurch weggießen?
Ja, ja, super.
Entschuldigung.
Ja, pfeift nicht. Hast du recht.
Ich gehe wieder zurück zu dem
Burgunder. Wo geht's hin? Was ist das Nächste? Gibt es ein nächstes Ziel oder ist Konsolidierung? Jetzt gab es einen großen Lagerumzug, das hat jeder gelesen, gehört.
Brauchen wir ja, auch nicht leidvoll darüber reden. Erfahren, weil wir hatten vor dem Lagerumzug und auch während des Umzugs natürlich 2-3 Wochen Lieferzeiten. Das darf es auch nie wieder geben. Wir waren 2018, 19, als Timo und Luca das Ganze im Grunde marketingtechnisch nach oben gepusht haben, waren wir bei Lieferzeiten von 1 bis 2 Tagen. Dann waren wir auf 14 Tage. Jetzt sind wir sind gewachsen in der Zeit von 15 Millionen Euro Umsatz auf jetzt 45 Millionen Euro Umsatz innerhalb von 3 Jahren. Und Luca hat eine Prognose abgegeben, dass wir höchstwahrscheinlich in 6-7 Jahren 100 Millionen Nettoumsatz erreichen werden. Ich halte das für realistisch, zumal wir durch dieses vergrößerte Scout-Team genug tolle Weingüter finden. Was ich dir versprechen kann, wir bleiben High-Level, wir bleiben absolut die nächsten 6, 7, 8 Jahre Premium-Händler Nummer 1, nur Qualität. Ob das dann irgendwann Grenzen hat, weiß ich nicht, ist dann auch nicht mehr in meinem Entscheidungsfeld. Ich hätte diese 100 Millionen als Ziel nicht gebraucht. Ich finde, fand 15 schick, ich finde heute 40 schick. Wenn Luca 100 will, soll er machen.
Da bist du dann Schmusian in Andalusien.
Ja, nein, ich werde mich schon um die Weine kümmern, aber das interessiert mich nicht wirklich, weil ich verstehe aber Lukas Ansatz, der einfach sagt, weißt du, wenn wir Premium Nummer 1 sind, dann müssen wir dieses Stadium ja auch in irgendeiner Form verteidigen, breit verteidigen, und wir können diesen Top-Level viel besser verteidigen, wenn wir mit dann wahrscheinlich 70, 80 Leuten 100 Mio. Umsatz, wenn wir absolut auch diese Marktmacht haben, auch Winzern zu sagen, kommt zu uns, also das merkst du ja heute schon. Früher, als ich angefangen habe, musste ich hinter den Winzern herrennen. Du glaubst gar nicht, wie viele Winzer ich auf brutale Art und Weise gekriegt habe. Ich glaube, ich habe Bocastel habe ich 4 Jahre lang Unterpreis en Primeur verkauft im deutschen Markt, obwohl Bocastel überhaupt nicht mit mir gearbeitet hat, weil die das nicht wollten, weil die sagten, wir haben schon genug gute Kunden, dich brauchen wir gar nicht. Da habe ich gesagt, ich zeige es euch, schauen wir mal. Und dann habe ich es einfach 4 Jahre lang immer unter Preis im Markt, bis sie mich eingeladen haben, aufs Weingut zu kommen, und haben gesagt, du störst den kompletten Markt, das geht gar nicht. Ich habe seit 4 Jahren frage ich euch, ob wir zusammenarbeiten können, und ihr wollt nicht. Ja, aber dann kannst du doch nicht jetzt sowas machen. Doch, habe ich gesagt, ich mache das so lange, bis ihr sagt, wir arbeiten zusammen. Und dann, dann höre ich sofort auf damit. Und dann haben die mich rausgeschmissen, dann bin ich gegangen zu meinem Auto, und von oben haben sie dann runtergerufen, komm wieder, hast gewonnen. Und dann haben wir zusammengearbeitet, dann habe ich sofort die Preise erhöht, habe nicht keinen Scheiß mehr gemacht, und seitdem arbeite ich mit Bocastel. Und so habe ich das mit einigen Winzern gemacht. Nach dem Motto, wenn ihr nicht wollt, muss ich ja irgendwas tun, um euch zu überzeugen. Ja, hol es dir, du hast recht, das ist so. Nur heute ist das nicht mehr so. Also heute sind Sachen, also ich sag mal, die spannendsten Neuerungen, die wir haben. Wir haben gerade neu aufgenommen, vor einem Jahr, vom Namen sagt es dir was, Garish Wein aus Chile. Gerade beim Parker mit 99 Punkten durch die Decke gegangen. Den habe ich vor 1,5 Jahren entdeckt, weil der mich entdeckt hat. Wir sind vor 1,5 Jahren angefangen mit wahrscheinlich einem der Top-Amis überhaupt, Harlan Estate. Harlan Estate war in Deutschland immer exklusiv an einer Stelle besetzt. Niemand konnte damit arbeiten. Ich bin da nicht hinterhergelaufen. Harlan hat uns angerufen, hat gesagt, können wir nicht mal vorbeikommen und zusammenarbeiten? Und
können wir uns nicht leisten, Harald, leider.
Happig. Kaufst du nicht zum Winzerpreis so für deinen Privatgebrauch? Ich glaube, es geht. Wir finden einen Weg. Auf jeden Fall ist es heute so, dass die Top-Weingüter der Welt auch hinter uns herlaufen und einfach sagen, ihr macht diese Imagearbeit. Wir wollen nicht Riesenmengen machen. Hallen Estate kriegen wir vielleicht 90 Flaschen im Jahr oder sowas. Wir wollen keine Volumina, wir wollen einfach Top-Image haben. Und das ist das, was wir leisten können. Wir leisten Top-Image. Wir haben natürlich auch Weingüter, mit denen wir vernünftige Mengen machen. Also so hier so Mitteldinger wie hier Silvan Partei oder 4 Kilos. Da machen wir im Jahr auch schon mal so über alle Weine 6.000 Flaschen, über 10 verschiedene Weine. Also das ist dann schon völlig in Ordnung. Aber in der Regel sind wir kein richtiger Mengendrücker, sondern wir können ein Weingut, was sagt, wir haben 3 Paletten im Jahr für euch, 5 Top-Weine, macht uns einen Namen. Das können wir. Wenn wir die Weine mögen. Voraussetzung. Wenn irgendeiner kommt und schickt uns einen Wein, den ich nicht mag, dann ist das wurscht. Ich habe schon viele Top-Weingüter mit tollen Namen abgelehnt. Erstens, weil ich es nicht mochte, und noch was, was ich vorher nicht gesagt habe, wenn ich den Besitzer gar nicht leiden kann, dann nehme ich es auch nicht.
Ja, ich nehme keinen Wein von einem Winzer, der ein Arsch ist, nicht?
Genau, das ist so.
Ja, klar.
Auch wenn er gut schmeckt.
Nee, mag ich nicht. Ich möchte ja, weißt du, Wein ist zwar das Thema Wein, aber es ist auch ein People's Business. Es macht einfach keine Freude.
Und wie du richtig sagst, solange du es dir aussuchen kannst und nichts bewerten oder machen musst, dann machst du es nicht.
Und so ist es auch bei Restaurants. Ich gehe nicht in Restaurants, wo der Chef oder der Top-Sommelier einfach ein Arsch ist.
Ja.
habe ich keine Lust drauf.
Ist gut.
Ja, sauber.
Du hast ja Fragen auch an uns, oder? So, hast du dir ein paar Fragen für uns mal ausgedacht?
Ich habe mir zwei Fragen für euch vorgestellt, ja. Die sind sehr unterschiedlich. Ich fange mal mit dir an, Willi, weil es viel einfacher ist. Doch, weil ich mir einfach vorstelle, du bist ja so eine eierlegende Wollmilchsau, der einfach...
bin ich das?
Ja, bist du. Du bist sehr vielseitig, machst viele Sachen. Aber du bist natürlich auch jemand, der extrem intensiver Gastgeber ist, der immer hinterm Tresen steht, der immer hinterm Wein steht, der viel tut. Du bist noch jung, ganz klar, haben wir gerade festgestellt. Was bist du nochmal geboren? 86?
86.
86, ja. 2 Jahre jünger als Luca, also noch kann man das alles leisten. Man kann das, was du tust, diesen, wie hat man nochmal bei Freddie Mercury gesagt, der hat sein Lebenslicht an beiden Seiten angesteckt. Das ist der Spruch über Freddie Mercury. Und in gewisser Weise tust du das auch. Das kann man nicht Jahrzehnte durchhalten. Das geht einfach nicht.
Ja.
Was ist deine Zukunftsplanung?
Sehr gute Frage. Das ist nämlich die Frage, die ich mir selber jeden Tag stelle.
Nein, aber Entschuldigung, ich kann mit dir schon was anfangen. Also, wenn du mal was anderes machen willst, sag es.
Die Frage, ich hätte auch mal gerne als Scout bei dir gearbeitet. Tatsächlich.
Hast du dich nie beworben?
Ich weiß, ja.
Nein, die Frage ist einfach, jeder hat ja so eine Vision, wo man hin will. Also was ich jetzt zum Beispiel mache mit Spanien, mein dritter Lebensabschnitt, das ist durchaus eine Vision, die ich immer hatte. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal ein Haus baue, dann baue ich nur das und das tue ich jetzt. Und ich finde es schön, wenn man seine Visionen verwirklichen kann. Ich habe das Jahrzehnte als Vision gehabt, jetzt kommt mein dritter Lebensabschnitt und die nächsten 30 Jahre mache ich einen anderen Step. Und du hast sicherlich, du sagst jetzt im Moment, du denkst noch, aber irgendwelche Sachen oder irgendwelche Ideen zu sagen, das kann ich jetzt machen, aber das kann ich in 20 Jahren nicht mehr machen, wirst auch du haben, oder?
Ja, die habe ich schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die letzte Zeit viel durcheinander geworfen hat auch, also diese ganze Corona-Plöre und so weiter. Eigentlich wäre jetzt alles ein bisschen schneller gegangen, mit auch Krediten, die man so abzuzahlen hat, wenn man sie selbstständig macht, etc. Und ich glaube, dass man da irgendwie freier denkt, also ich bin so einer, wenn das eine erledigt ist, mache ich mir irgendwie einen Kopf über das nächste, so irgendwie. Aber im Moment ist bei mir echt mal so, jetzt Freundschaft muss jetzt, also läuft super, bin mega happy, auch mit allen meinen Geschäftspartnern und mit dem Geschäft und mit allem, das ist echt perfekt eigentlich. Aber bevor ich mir jetzt einen Kopf, was danach passiert, dazu...
Nein, die nächsten Jahre ist ja auch alles noch easy.
Ja, ja. Aber ich hab eigentlich nicht so einen 15-20-Jahres-Plan.
Du hast keine Vision im Moment.
Ich hab keine Vision.
Die Vision Helmut Schmidt immer sagte, Vision, wer Vision hat, muss zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt.
Wahrscheinlich, ja. Na, die Vision ist so immer, also das ist mein kleiner Größenwahn, irgendwie die geilste Weinbar überhaupt zu haben.
Das kannst du schaffen, ja.
Und da sind wir ja auch auf einem guten Weg, glaube ich. Also überhaupt, das ist dann auch immer relativ und subjektiv, aber ich selber fühle mich da drin sehr wohl,
ja.
Und mache es ja auch ähnlich wie ihr. Ich kaufe nur das, was mir selber auch schmeckt oder was ja. Johannes auch schmeckt, weil der ist ja bei uns der Chefsommelier. Und damit kann ich leben. Also wenn ich mich einmal quer durch den Keller saufen kann und alles schmeckt, dann macht es mir Bock und dann macht es den Gästen auch Bock. Und das machen wir jetzt mal noch ein paar Jahre weiter und ja, dann schauen wir.
Dann freue ich dich wieder.
Genau. Also. Dann machen wir was in Andalusien.
Komm doch mal nach Andalusien, wir müssen reden.
Nein, er wird schon kommen. Nein, ich meine nicht zu mir, sonst nach Andalusien. Den Besuch kriegst du schon hin.
Ja, ja.
Das glaube ich schon.
Das geht.
Herr, an dich habe ich auch eine Frage.
Ja.
Aber die ist anders, die ist ein bisschen komplizierter. Nein, die Frage ist nicht kompliziert, sondern sie ist etwas direkter, weil so wie ich dich jetzt kennengelernt habe über die letzte Stunde, wie ich dich wahrnehme und so wie deine Musik ist. Ich habe eine Frage zur Rapmusik. Ich habe eine Frage zum Ursprung von Rapmusik und eine Grundsatzfrage, die ich mir immer stelle, nicht nur bei dir. Warum kommt Rap immer so, aus meiner Sicht, subjektiv, wütend, mit einem Touch Fäkalsprache und viel Zorn rüber. Warum ist Rapmusik geboren aus dem Protest derer, die sich unverstanden fühlen?
Ja, ist es so. Also alles, was du gerade gesagt hast, ist die Antwort eigentlich schon. Weil es wütend ist und zornig eigentlich auch und weil es von der Straße her kommt und damit dann halt automatisch Fäkalsprache direkt, das wie du gerade gesagt hast, so, du stellst mir die direkte Frage, das ist die Direktheit im Rap an sich. Du rappst Sachen, du redest nicht um heißen Brei herum. In dem Main-Rap so eigentlich, also in dem Hot-Rap. Es gibt natürlich die Kunst, um den heißen Brei zu reden. Also wenn ich jetzt einen Song über Ficken machen will, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über darum rumzureden. So. Aber das ist dann die Kunst, die man als Rapper haben kann. Aber so das direkte Rap an sich ist direkt, ehrlich, in die Fresse.
Aber es gibt ja auch diesen Kompromiss. Zum Beispiel, ich sag mal, Peter Fox.
Mhm.
Ist ein bisschen Rap.
Ja, aber nee, ist Rap auf jeden Fall auch. Also ja, für mich ist Peter Fox Rap auf jeden Fall.
Aber der ist ja doch ein bisschen...
Der hat Reggae-Einfluss noch und so. Der ist der Ursprung von Rap. Du hast mich ja gefragt nach dem Ursprung von Rap. Der Ursprung von Rap ist Protest und die Stimme der kleinen Leute eigentlich dann in der Bronx, also in New York gewesen.
Aber du bist ja viel zivilisierter, wie du die letzte Stunde übergekommen bist. Warum?
Ich bin zivilisierter geworden. Ja. Also du hast mich ja gefragt, wo ich herkomme, wo ich hierher komme. Ja, ja, ja. Und ich bin mit den Jungs vorhin auch an meiner alten Oberschule vorbeigefahren. Meine alte Oberschule, wo ich hingekommen bin dann, war die Ansammlung von den schwersten Problemschülern aus Kreuzberg. Und es war eine Projektschule. Da bin ich zur Schule gegangen, so. Also das war mit Zukunft so.
Könnte eine Peter-Foxerisierung werden.
Ja, tatsächlich wird es auch so sein, so. Also ja, ich habe da jetzt schon was so am Laufen mit neuer Mucke und die ist ganz, ganz anders als das, was ich vorher gemacht habe. Obwohl das letzte Album, was ich gemacht habe, Der Mann im Haus, ist schon zivilisierter gewesen als das, was ich davor gemacht habe, weil da rapp ich ja über Familie, Kinder und rapp da auch über Frau. Also ich rapp da nicht über die Bitches, sondern ich rapp dann darüber, dass ich halt eine Frau habe, verheiratet bin und eben nicht mit den Bitches chille, was halt vor 10 Jahren schon untypisch war. Und das ist jetzt immer noch, wenn du sagst. Also ich baue jetzt
gerade mein Haus am See mit den Orangenbaum.
Genau, so das ist...
Das ist dann Peter Fox in Zukunft. Das bist du dann in 5 bis 10 Jahren.
Ja, ja. Na, nicht ganz so lang. Wenn alles gut läuft.
Schneller, ja.
Ja, das wird schneller sein, auf jeden Fall. Ich bin
ja, weil irgendwann finde ich einfach, dass es auch da eine Entwicklung geben
muss. Ja, klar, natürlich.
Muss man, wenn man sich aus der Wut nicht irgendwann weiterentwickelt hat, bringt das irgendwie auch.
Ja, es gibt Rapper, die sind dauerwütend, auf jeden Fall. Also da gibt es für mich so, ich mag den als Rapper, so, ich finde den auch krass als Künstler, das Flair.
Ja.
Der ist dauerwütend einfach. So, also der ist kontinuierlich einfach... Ja, auch schon cholerisch eigentlich so.
Überträgt sich das in seinem Privatleben?
Das weiß ich nicht, so viel habe ich nicht mit ihm zu tun, aber doch schon. Also wenn ich denn mal mit ihm war, dann gibt es dann halt auch schon mal seine so wütenden Anfälle, obwohl ich ihn halt aber auch als lieben Menschen kenne. So. Also der ist ein cooler Typ, so was halt wieder andere überhaupt nicht unterstreichen würden, so die mit ihm zu tun haben. Die würden sagen so, was, wie kannst du mit Flair cool sein oder so. Aber Flair ist in erster Linie für mich erstmal ein cooler Geschäftsmann, der ist ein krasser Rapper und der ist einfach kontinuierlich. Hm. Halt auch wütend, aber trotzdem auch gut.
Ja. Ja, okay, jetzt habe ich euch beiden eine Entwicklungsfrage gestellt, weil mich das mal interessiert hat, wie Status heute und wo geht's hin.
Ja, aber bei mir geht's auf jeden Fall steil.
Ja.
Immer noch.
Und wo gehen wir jetzt hin, Essen?
Kommt ihr von hier oder ich? Du musst arbeiten.
Aber du hast ja hier gewohnt. Gibt es noch Restaurants, wo du früher warst?
Oh ja, ja. Ich hab ja am Paul-Linke-Ufer gewohnt. Also von daher müssen wir ins Horvat gehen, weil im Horvat, will ich mal sagen, bin ich früher, das war nicht Horvat früher, das hieß früher, glaube ich, einfach...
Exil. Warst du noch im Exil?
Ah, ja, Logo. Da waren wir so oft. Das war eigentlich unsere Stammkneipe, weil wir haben 100 Meter weg, die Forster Straße mündet aufs Paul-Linke-Ufer und das sind 150 Meter. Gegenüber war der Türkenmarkt, darf man das überhaupt noch sagen bei der heutigen Zeit?
Der Markt.
Ist ja einfach so. Ja. Gegenüber war der Türkenmarkt, da haben wir eingekauft, da war das Exil, da waren wir in der Kneipe, da sind wir mal morgens hingegangen zu frühstücken, abends in die Kneipe. Ja, das war eigentlich meine Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe. Also von daher verbindet mich mit dem Horvat am meisten, mit dieser Location.
Na, dann gehen wir da hin.
Aber auch eine grandiose Weinkarte und ein sehr, sehr gutes Sommelier.
Die Sommeliere
kenne ich. Der Sommelier ist gut, ja.
Was?
Ist ja gut, ja, der Sommelier. Ja,
super, das ist alles gut. Dort.
Okay, alles klar. Dann danke.
Ja, sehr gerne.
War sehr, schön, dass du da sehr cool, auf jeden
Fall. Ja, okay. Bin
ich gespannt.
War richtig gut.
Ich danke euch. Toppi.
Ta.
Danke.